Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, we're getting ready to begin.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Sitze ein, wir fangen nun an.
Good afternoon.
Guten Nachmittag, mein Name ist Deborah Freeman. Ich werde hier den Vorsitz haben. Im Namen der LaRouche Political Action Committee würde ich Sie alle gerne heute willkommen heißen, und zwar das Publikum in Washington, so als auch im Internet. Wenn Leute dieses Webcast gerne auf Spanisch sehen würden, dann können Sie sich die Übersetzungsgeräte abholen. Und auch auf Englisch, ja. Im Namen von LaRouche PAC-Mitgliedern überall in der Nation würde ich gerne die Glückwünsche aussprechen an zwei LaRouche PAC und LaRouche Jugendbewegung Führungspersönlichkeiten in Kalifornien, die nun jetzt in der Demokratischen Partei in Kalifornien landesweite Positionen einnehmen, nämlich Juanil Innocentes und Quincy O'Neill.
Quincy Jones. Thank goodness it's not.
Oh, zum Glück war es nicht Quincy Jones. Dann wäre das Land wirklich in Gefahr. Aber zusätzlich zu diesen fantastischen Ereignissen und Entwicklungen, die jetzt bedeuten, dass wir jetzt wirklich erwarten können, dass einige endlich Führung und Aktion von der kalifornischen Demokratischen Partei übernommen wird, die größte in den Vereinigten Staaten ist. Wir haben auch noch andere sehr wichtige Ereignisse. In Louisiana hat das Exekutivkomitee der Demokratischen Partei die Initiative übernommen von Fred Hünenfeld und eine Resolution verabschiedet, die also den Kongress dazu auffordert, das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren von Cheney einzuleiten. Und die LaRouche Jugendbewegung hat in Kalifornien Erfolg gehabt, die Impeachment, Amtsenthebungsfrage, dort mit hineinzubekommen. Und auch im Verlauf des Wochenendes gab es 100 Impeachment-Aktionen in der ganzen Nation, wo es immer wieder hieß, Cheney zuerst. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, dass diese Entwicklungen tatsächlich im Zusammenhang gesehen werden müssen von Events hier in Washington und international. Und es gibt keine Frage, dass es die Auswirkungen sind von den Initiativen von Mr. LaRouche und der Arbeit, die von seiner Organisation hier geleistet worden ist. Das ist die Kristallisierung der Frustration der amerikanischen Bevölkerung und ihre Antwort auf wirkliche Führung. Und das zeigt uns ein nützliches Beispiel dafür, für Capitol Hill in Washington D.C. Und ohne Frage wird das heute dazu dienen, dass das noch schmerzlicher gefühlt wird. Dass es gefühlt wird, nicht nur in der Gegend an ihres Hinterns, sondern auch zwischen den Ohren. Und was ich Ihnen sagen will, werde ich später sagen. Jetzt würde ich Ihnen gerne Lynn LaRouche präsentieren.
Thank you, young lady.
Dankeschön. Also was ich jetzt ankündigen werde in dieser Präsentation zum Thema wird Ungläubigkeit hervorbringen, und zwar überall in der Welt und auch im Land, besonders in den USA. Aber es ist alles wahr. Und Ich werde Ihnen andeuten, was einige von Ihnen noch nicht wussten oder noch nicht gedacht haben, über die Natur der Weltlage. Und deswegen haben Sie vielleicht Zweifel darüber, was ich Ihnen sagen werde. Die Situation ist jetzt folgende. Das derzeitige Weltfinanzsystem so sehr in einem Prozess eingebettet von komplettem Bankrott, dass es keine Möglichkeit gibt, für dieses System in seiner jetzigen Form zurückzukehren oder irgendwie zu überleben. Das ist vorbei. Selbst die Frage nach dem Wert von Geld ist in Zweifel gezogen. Und zwar für jeden, der sich darüber klar ist, was derzeit passiert. Was passieren muss, wenn die Zivilisation auf diesem Planeten weitergehen soll, dann muss es sehr schnell geschehen. Und zwar, dass die USA in ein Einverständnis sich engagieren mit Russland, China und Indien und anderen Ländern, um unmittelbar ein Notfallsystem, ein internationales Finanz- und Währungssystem aufzubauen, und zwar aufgebaut auf dem Beispiel von Franklin Roosevelts Schaffung des Bretton Woods-Systems 1944-45. Das muss geschehen und das kann passieren. Russland hat bereits angedeutet durch Präsident Putin und auch durch andere, und ich habe da also auch eine beachtliche Untersuchung in diese Frage in Russland. Sie haben also ein Interesse zum Ausdruck gebracht, mit den USA zusammenzuarbeiten. Vielleicht nicht mit den Scherzkeksen, die derzeit in Washington, im Weißen Haus und ähnlichen Institutionen arbeiten, aber trotzdem mit den USA in ein neues Verhältnis zu gehen, was anders ist, mit anderen Leuten an der Spitze, um eben die Nationen von Russland, China, Indien, den USA und anderen zusammenzubringen in Vertragsvereinbarungen, die also unmittelbar ein neues Weltfinanzsystem errichten. Und zwar aufgebaut auf den Absichten, die Franklin Roosevelt leiteten bei seinen Ideen für die Nachkriegswelt 44-45. Das ist die einzige Möglichkeit für die Menschheit jetzt. Der Zeitrahmen dafür heißt sofort. Das ist nicht irgendwas für 2009 oder sogar 2008. Es geht um 2007 und es muss jetzt geschehen. Denn das ganze System ist derzeit hoffnungslos bankrott. Es wird zusammen von Nadeln und Kaugummi gehalten. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wessen Kaugummi das ist, aber kommt irgendwo aus den Sitzen raus. Nun, was passiert ist, ist Folgendes. Das System in seiner konventionellen Art und Weise ist bankrott gegangen, und zwar im Oktober 1987. Das habe ich ja damals vorhergesagt, dass es also im Oktober einen Crash geben würde in den USA. Und das war das Äquivalent zur Hoover-Depression von 1929. Was damals passierte, ist, dass jemand namens Alan Greenspan hereingebracht wurde, der nicht gerade für seine Klarheit bekannt ist. Und er hat eben angekündigt, dass er der neue Vorsitzende der Federal Reserve Bank werden würde. Und er hat dem damals noch Präsidenten Volcker gesagt, alles anhalten, bis ich da bin.
Ja,
ihr wartet und ich werde das hier wieder in Ordnung bringen. Was er allerdings damals gemacht hat, ist, er hat den wildesten Betrug vom Stapel gelassen, den man sich vorstellen kann. Anstatt sich mit der Realität zu beschäftigen, dass wir in eine 1929-artige Depression gegangen sind, sagte er sich, wir werden das Ding hier am Leben erhalten, mit dem, was er später nannte, eine Geldwand. Ja, durch im Grunde Falschgeld aus der Presse, das mehr und mehr Folgen hervorgebracht hat, aber dann weniger gedruckte auf Papier, sondern elektronische Fantasien, die auf nichts aufgebaut waren. Aber zwei Sachen waren dafür wichtig. Fannie Mae und Freddie Mac und ähnliche Institutionen sind in Mechanismen verwandelt worden zur Finanzierung, aufgebaut auf Hypothekenfinanzierung und durch Hypotheken gestützte sogenannte Securities. Und die zweite Sache, die gemacht worden ist, war das Loslassen einer Welle von Geld, eine richtige Wand von Geld, natürlich fiktives Geld, für die sogenannte Computer Technology oder Informationstechnologie-Gesellschaft. Und was wir natürlich wissen von 2000 noch, speziell vom Frühling, Sommer, Frühjahr, Sommer 2000, wo die Wahl vonstatten ging nach und nach und niemand sich über die Realität Gedanken gemacht hat, ist die sogenannte Y2K, die 2000er-Blase, geplatzt. Ja. Man konnte Geld überall herkriegen, für nichts, für weniger als nichts. Hier in Virginia hatten wir etwas wie Windstar. Und da wurde Geld reingepumpt, wo nie irgendwas produziert worden ist. Executives, Manager sind eingestellt worden mit riesigen Gehältern und da ist nie irgendwas hergestellt worden. Und natürlich ist das Ding dann auch abgekratzt. Und die Leute sind geflüchtet, man weiß wohin. Ja, die haben sich ihre Verrücktheit genommen und sind davongerannt. Aber das war typisch. Das heißt, mit dem Jahr 2000, wo Al Gore damals lief, also der läuft ja immer, während dieser Zeit hat sich das System verändert. Dann kam George Bush und die George Bush-Regierung, und der hatte überhaupt keine Ahnung, was los war, der einfach nur so eine kleine Puppe war für Cheney. Und der Plan hauptsächlich war, Krieg zu führen. Und die Entscheidung, Krieg zu führen, wurde nicht nach dem 11. September 2001 getroffen, sondern ganz am Anfang der Regierung. Und einige werden sich erinnern, dass ich damals vorhergesagt habe, dass wir etwas zu erwarten hätten, wie das, was Hermann Göring getan hatte. Und zwar im Februar 1933, als Hitler zum Kanzler ernannt worden war. Die Leute gelacht haben darüber. Aber was Göring tat, war, er hat den Reichstag angezündet, das Parlamentsgebäude in Deutschland. Und in derselben Nacht hat derjenige, der hinter der Federalist Society stand, ein Gesetz durchgebracht, durch welches Hitler diktatorische Macht erlangt hat. Und mit dem auch die diktatorische Macht vom Februar 1933 bis 1945, bis zu seinem Tod, ihm ausgestattet war. Und wir wissen ja, was dadurch passiert ist. Also das ist die Art von Ereignis, das wir gesehen haben durch den 11. September. Eine neue Regierung kam ins Amt, die aus Matsch oder Schlamm oder etwas noch Schlimmerem geschaffen worden ist durch George Shultz. Der Typ, der mitgeholfen hat, ein Nazi-Regime in Form von Pinochet in Chile an die Macht zu bringen. Und unter dessen Führung dann von Chile aus die Operation Condor in Südamerika durchgeführt wurde. Massenmord an Menschen. Und diese Art von Regierung unter George Shultz, der so eine Geschichte hat, und Felix Rohatyn, der auch ein Nazi-Typ ist, ein Nazi-Banker, die haben eine Politik durchgesetzt, die eine diktatorische Politik ist. Und am Abend des 11. September 2001 wurde der Versuch gemacht, tatsächlich diktatorische Macht durchzusetzen. Sie haben es nicht komplett geschafft. Sie haben so quasi diktatorische Macht erlangt, in den Händen von Cheney und Co. Und das war von diesem Zeitpunkt an bis heute die Geschichte der USA. Nun, auf eine gewisse Art und Weise ist Cheney nicht so wichtig. Das ist das Relikt eines versagenden Footballteams, der also eigentlich nicht genug geistige Qualifikationen für irgendwas hat. Ja, der hat mal für eine Telefonfirma gearbeitet und die haben den auf keinen Masten raufklettern lassen. Er hätte runterfallen können und sich was brechen oder was kaputt machen. Also der ist kein großes Talent. Eigentlich besitzt ihn seine Frau, die als so eine Art Maskottchen, und bindet ihn dann nachts immer vor dem Naval Observatory an. Und er durfte halt assistieren, dass sie zwei Töchter zur Welt bringen konnte. Und er hat nicht viel Gehirn. Das ist ein Schlägertyp. Das ist so ein Mafia-Geldeintreiber. Aber er arbeitet für Gruppen von Bankern und anderen, die mit George Shultz zusammenhängen. Und George Shultz ist nicht nur eine US-Figur, er ist eine internationale Person. Und das Zentrum dieser Macht liegt nicht in den USA, sondern in London. Und Al Gore ist ja fast schon ein Bürger von London heutzutage, aber wenigstens offiziell als Agent der britischen Regierung und der britischen Krone eingestellt. Ja? Denn seine Verbindungen gehen ja zu Prinz Charles, dem Prinz von Wales. Seine Orders kommen aus Großbritannien, noch nicht aus den USA. Also hier ist den USA eine Diktatur aufgezwungen worden. Nicht eine volle Diktatur, aber etwas, was ziemlich nah dran war. Und wir haben eine ganze Generation, die Babyboomer, 68er-Generation. Leute speziell, die zwischen 1945 und 1957 geboren worden sind, oder 1956 eigentlich, eine Generation, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise gehirngewaschen worden ist. Ja? Die Generation der weißen Kragen, ja? Nicht die Generation, nicht die Blaumänner, also nicht die Arbeiter der Zeit. Es ging um die Leute mit den weißen Kragen. Ja? Wir sind die wundervollen Kinder, ja? das ist ihnen damals gesagt worden. Nicht so wie die Blaumänner, wir sind die Speziellen. Ja? Wir gehen weiter und für uns geht es nach oben. Wir werden an der Macht sein.
Ja?
Das war die Periode des Mythos der weißen Kragen, der Mythos des Organization Man. Und diese Leute, die also mit den Firmen zusammengearbeitet haben, hauptsächlich im Militärbereich, und sich eben sagten, wir werden die Welt beherrschen. Und dann 1957 gab es eine schwere Rezession, die also bis 1961 voranging. Und das war das Ende der Macht dieser Babyboomer-Generation. Aber diese kleinen Kinder, die also zwischen 1946 und 1956 geboren worden sind, diese Generation, die sind von ihren Familien mit einer bestimmten Ideologie ausgestattet worden. Sie sind ja bekannt geworden als die 68er-Generation. Diese kleinen Kinder, die Fabrikarbeiter hassten, Farmer und Bauern hassten oder Ingenieure, ja, die hassten die Wissenschaften. Und sie waren bestimmt, sich ein Paradies zu schaffen, in dem nichts von all diesen Dingen existieren würde. Und an dem Punkt, an dem meine Generation anfing auszusterben, in den 80er Jahren, also speziell am Ende der 80er, da haben sie angefangen, die Industrien dicht zu machen. Die haben die verrücktesten Sachen gemacht, um technologischen Fortschritt aufzuhalten. Wir haben unsere Bauern zerstört. Wir haben unsere Industrie ruiniert. Wir haben unsere arbeitende Bevölkerung bankrottiert. Wir haben alles versaut. Und sie nennen sich die goldene Generation. Und das heißt, diese Revolution der 68er, die eigentlich ein Produkt war jenes Phänomens der Post-Zweiten Weltkriegswelt nach Franklin Roosevelt, die Franklin Roosevelt hassten und die alles zerstören wollten in den USA, was Franklin Roosevelt repräsentierte. Die konnten das nicht alles auf einmal machen. Aber nach der Ermordung Kennedys und nach dem Beginn des Vietnamkrieges waren sie Stück für Stück in der Lage, das zu tun. Und wie das typisch ist für die 68er, wir haben eine Generation, die erwachsen geworden ist, geboren zwischen 46 und 56. Und diese Generation wurde als Rambock genutzt, zum Beispiel auf den Straßen in den USA und anderswo, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst von 1968, um eine kulturelle Revolution auszulösen, die das Geheimnis birgt zur Zerstörung der USA. Was haben sie gemacht? Nun, sie fingen erstmal an mit einem Klasseninstinkt gegen die arbeitende Bevölkerung, gegen die Bauern, Landwirte, gegen die Wissenschaftler. Das waren diejenigen, die von den 68ern gehasst wurden. Und damit haben sie die Demokratische Partei geteilt. Die Demokratische Partei basierte auf Landwirten, auf Arbeitenden der Bevölkerung. und ähnlichen Ideen. Die 68er waren genau dagegen, und zwar im Namen der Linken. Aber die Linke hier war wirklich die Rechte.
Es
waren die Kinder derselben Leute, die Hitler in Deutschland geschaffen hatten, in den 20ern und 30ern. Sie haben die Demokratische Partei geteilt, sie haben eine potenziell faschistische Bewegung da reingebracht, und zwar in die Präsidentschaft von Nixon. Und Nixon war nicht das Problem, Nixon war das Instrument. Er war nicht die Krankheit, sondern der Überträger. Er hatte keine Ahnung, was die Krankheit war. Das war das Produkt dessen, was Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte. Diese Kombination, die das Land übernommen hatte, mit Hilfe der Babyboomer, mit Hilfe der 68er, die die Opposition zerstört haben. Eine Opposition, die nicht notwendigerweise nur in der Demokratischen Partei war, aber der harte Kern dieser Opposition war in der Demokratischen Partei. Und zwar in der Franklin-Roosevelt-Tradition, genauso wie Kennedy das bestätigt hat, als er Präsident wurde. Und seit dieser Zeit, wenn man jetzt zu den unteren 80% der Wenigverdienenden gehört, dann sind die eigenen Lebensbedingungen, Lebensgrundlage systematisch zerstört worden. Der Versuch, die Sozialversicherung zu zerstören, das Gesundheitssystem, was zerstört worden ist, das sind alles Produkte dieses Prozesses. Wir haben de facto ein faschistisches Regime in den USA. Und das nennt sich die Bush-Regierung. Und es gibt eine Revolte dagegen von innerhalb der Generation junger Menschen, die jetzt zwischen 18 und 35 sind, junge Erwachsene. Da kommt die Revolte her. Und da ist der Instinkt vorhanden. Denn die Babyboomer-Generation, die Generation der weißen Kragen, also nicht die mit den blauen Kragen, nicht die mit in den Arbeitshemden, nicht die Landwirte, nicht die ärmeren Leute, sondern solche, die die weißen Kragen, diese Weißkragenkultur repräsentieren, der Babyboomer-Generation, die durch Gehirnwäsche von Kindern aufgebracht worden ist. Kinder, die zwischen 46 und 56 geboren wurden. Daraus ist die Zerstörung der USA geworden und ein faschistisches System. Aber wir haben jetzt eine Generation von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35. Und wir haben jetzt letzte Woche in Kalifornien Folgendes gesehen. Es gab da also das Thema Impeachment, Amtsenthebung für Dick Cheney. Im ganzen Land, seitdem die Demokratische Partei den Kongress übernommen hat, am 7. November, gab es eine Mobilisierung, um jeden Versuch, Cheney aus dem Amt zu werfen, zu blockieren. Man hat immer gesagt, wir werden das tun, sobald wir die Macht haben bei der nächsten Wahl 2008. Wir werden die Macht übernehmen im Januar 2009 und dann werden wir das Problem schon lösen. Das Problem ist, wir werden gar nicht so weit kommen. Wir werden keine Regierung haben bei dem Jahr 2009.
So this is where the problem lies.
Und hier liegt das Problem.
Now, therefore, if the United States is going to
Das heißt, wenn die USA überleben wollen
and if the world, in fact, is going
und de facto die Welt überleben soll, dann werden wir dieses Problem loswerden müssen. Wir werden jetzt uns entscheiden müssen. Und es ist nicht die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wegen. Man nimmt sich entweder den einen oder es geht abwärts. Man wählt entweder aus, Cheney zu eliminieren und das, was er repräsentiert, oder es geht abwärts. Keine USA, keine Welt. Denn der US-Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. Würde der Dollar kollabieren, hätte man eine chaotische Kettenreaktion auf der ganzen Welt, einen Kollaps des Handels, einen Kollaps von Finanzwerten, was bedeuten würde, dass die ganze Welt nicht nur in eine Depression gehen würde, sondern in ein finanzielles und wirtschaftliches neues dunkles Zeitalter, ähnlich dem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das heißt, wir müssen sofort etwas tun, um diesen Kollaps, der uns entgegenkommt, aufzuhalten.
Ja.
Denn wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das ein neues dunkles Zeitalter. Aber der Schlüssel hierzu ist, dass man die Rolle der USA und des US-Dollars als Reservewährung retten muss. Wenn man das nicht tut, dann geht der ganze Laden unter. Und es gibt viele Leute in hohen Positionen, die damit nicht übereinstimmen. Die haben eine Idee, wie sie sagen, für ein System, um die USA und den US-Dollar zu ersetzen. Aber diese Idee, wie zum Beispiel von diesem Typen Ben Steele vom Council of Foreign Relations, der Typ ist ein Idiot, aber der weiß eine ganze Menge. Er ist ein Idiot, weil er versucht, ein System zu retten, das er mag. Das System, was er mag, kann nicht gerettet werden. Das System von Institutionen wie das, was der Council on Foreign Relations vorschlägt, können niemals funktionieren. Die sind erledigt. Aber sie glauben, dass das die Art und Weise ist, wie die Welt funktionieren soll. Sie glauben, dass es das Paradies ist, auch wenn sie sich in der Hölle befinden. Ja? Solange wie sie da managen können. Oder wenigstens Rabatt kriegen. Aber das wird nicht funktionieren. Was der da schreibt in Foreign Affairs, das ist ein Stück krimineller Idiotie. Das ist ein Weltsuizid, was er da vorschlägt. Er schlägt vor, dass drei privat kontrollierte Währungsblöcke das Problem lösen sollen. Aber was ist mit dem Dollar? Jeder Wert in der Welt heute ist auf der bestimmenden Rolle des US-Dollars aufgebaut. Und zwar auch auf den Obligationen, also Dollarschulden. Nämlich den Dollar als Reservewährung. Weil wenn der Dollar kollabiert, was passiert mit China? Ne? Das explodiert. Was passiert mit den Anlagen in Indien? Die explodieren. Die Dollaranlagen in Europa. Die gehen einfach hoch. Was passiert mit den USA und jedem anderen Platz in der Welt? Ne? Geht einfach unter. Denn unter diesem System, ohne eine stabile Währung, ohne einen Wertestandard im Handel, kann man das System nicht erhalten. Und man kann das System nicht erhalten, wenn man anfängt, Fabriken dicht zu machen und andere Einheiten und Dinge dicht zu machen, als Folge des Finanzkrachs. Als Folge dieses Finanzkrachs hätte man etwas schlimmer als eine Depression, nämlich ein dunkles Zeitalter. Das heißt, wenn wir die Rolle des Dollars als Reservewährung nicht retten, als einen Wertestandard, einen monetären Wertestandard, dann kann das Geldsystem nicht erhalten werden. Aber diese Typen, wie der Typ hier in Foreign Affairs, die wollen die USA zerstören. Das ist kein Patriot. Und er sagt das auch. Man soll mal die Intention herauslesen. Was schlägt er denn vor? Was ist seine Intention? Und seine Absicht ist, die USA zu zerstören, indem er die Reserverolle des US-Dollar zerstört. Aber wenn man sieht, welche Schulden in Dollar nominiert sind, weltweit, in Indien, in China, in Europa und anderswo, das ganze System geht unter mit dem Dollar. Es ist ein Dollarsystem. Ja, man kann so tun, als wäre es das nicht. Wir können auch über andere Währungskombinationen nachdenken, aber das wird nicht funktionieren. Denn die ganze Welt wird heute von den Schulden der USA zusammengehalten. Das heißt, wenn man nicht die Position der USA als Schuldnernation verteidigen kann, dann wird die Welt als Ganze jetzt untergehen. Es gibt also diese verrückten Ideen, wie dieser Typ Steele im Council on Foreign Relations. Aber warum diese Ideen? Das ist ja nicht, weil er weiß, was er da tut, sondern weil er sich an irgendwelche Strohhalme klammern will. Wir werden den Dollar sinken lassen. Hör, das ist gut. Wir werden eine neue Währung aufbauen.
Er ist
total in Panik. Das ist wie so ein Eunuch, der in Panik gerät wegen seiner sexuellen Verhältnisse. Er hat nichts anderes, wovon er noch träumen kann. Aber wenn Leute ihm glauben und Leuten wie ihm glauben, dann gehen wir alle zur Hölle für ein paar Generationen. Und die Bevölkerung auf diesem Planeten wird von über 6,5 Milliarden auf weniger als 1 Milliarde schrumpfen. Und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Ganze Sprachen werden verschwinden. Ganze Kulturen Teile von Kulturen werden verschwinden. Es ist diese Art von dunklen Zeitalter, von dem ich spreche. Ja, Gore hat ja schon vorgeschlagen, die Bevölkerung von Afrika auszulöschen mit seinem Programm. Das würde passieren. Das heißt, den Dollar als Reservewährung zu verteidigen, ist notwendig. Und zwar für jede geistig gesunde Nation und für jede gut informierte Nation. Das System ist bankrott. Wir müssen einen Bankrott erklären und das gesamte Weltsystem von Regierungen übernehmen lassen, wo die Regierungen entscheiden darüber, was mit diesem bankrotten Finanzsystem passieren soll. Man muss sich angucken, was weiterlaufen muss, was bezahlt werden muss. Renten zum Beispiel werden weiter bezahlt werden. Investitionen in produktive Anlagen werden weitergehen. Einige Zahlungen auf andere Sachen werden vielleicht erstmal aufgehalten und vielleicht sogar gelöscht. Zum Beispiel alle Wettschulden, die werden einfach gelöscht. Weil das ist keine Investition, das sind Wettschulden. Ja, und die werden einfach gestrichen. Und das ist der größte Teil der Weltschulden derzeit. Ja, in der einen oder anderen Form. Und dann werden wir Maßnahmen unternehmen, durch die Macht von Regierungen, um auf Handels- und Kreditvereinbarungen zu kommen, die nicht nur den derzeitigen Level von physischer Aktivität erhalten, sondern ihn auch erhöhen. Es wird aber einige Dinge geben müssen, die getan werden müssen. Wir müssen die Zerstörung der US-Wirtschaft umkehren, die seit speziell 1971 angefangen hat. Wir haben ja unsere Industrien zerstört und eine postindustrielle Gesellschaft uns verwandelt. Wir verdienen nicht unser eigenes Leben derzeit. Wir gehen in Schulden, wir machen Schulden, um die Dinge zu kaufen, die wir selber nicht produzieren. Und wir haben nichts, womit wir eigentlich dafür bezahlen können. Unsere Gesundheitsversorgung verschwindet. Unsere Fabriken verschwinden. Unsere Landwirte werden bankrottiert. Die Landwirtschaft produziert kein Essen mehr, keine Nahrung, sondern Ethanol, das verbrannt wird. Das heißt, die Regierung muss sich auf dieselbe Art und Weise und mit derselben konstitutionellen Autorität voranbewegen, die Franklin Roosevelt in den 1930ern benutzt hat. Die Herausforderung ist natürlich wesentlich größer als die Franklin Roosevelt hatte. Aber dieselben Prinzipien werden trotzdem wirken. Es sind verfassungsmäßige Prinzipien und nicht irgendeine neue Gesetzeserfindung, sondern, wie Roosevelt das auch verstand, eine Rückkehr zu den Prinzipien der amerikanischen Verfassung. Denn Roosevelt hat es geschafft, eine bankrotte Nation, die USA, innerhalb von einem Jahrzehnt in die produktivste Macht der Welt, die die Welt jemals gesehen hat, zu verwandeln. Eine Produktivkraft, die die Welt von den Nazis und deren Konsequenzen befreit hat. Und die Möglichkeit geschaffen hat, zur Zeit Roosevelts Tod, den Kolonialismus zu beenden und diese Nationen in souveräne Nationalstaaten zu verwandeln, die also an der ganzen Welt teilnehmen hätten können, um also das Leid zu beenden. Aber das ist gestoppt worden. Truman hat das sofort aufgehalten. Truman hat seine Anstrengungen für Rekolonisierung gemacht, in Indochina zum Beispiel, ja, oder in Indonesien. Und auch ein Arrangement in Afrika und in Indien, was immer noch völlig chaotisch ist. Die USA haben speziell die Briten unterstützt bei der Rekolonisierung. Und zwar Rekolonisierung von Gebieten, die also um Freiheit gerungen hatten und kurz davor waren, diese zu erlangen. Die Leute wollten Freiheit und Entwicklung. Und sie hätten es bekommen können, wenn Roosevelt noch am Leben gewesen wäre. Also man blicke dahin zurück, auf die Dinge, die uns als große Macht zur Verfügung standen, um die Versprechungen der Roosevelt-Administration erfüllen zu können. Die einzige Möglichkeit, die wir heute haben, ist, auf Franklin Roosevelts Arbeit zurückzugreifen, den Stab wieder aufzunehmen und das wieder anzufangen, was niemals hätte aufgehört werden dürfen. Und man wird finden, dass intelligente Nationen auf der Welt das erkennen werden. Einige sind nicht so mächtig, andere schon. China hat jetzt so etwa 1,4 Milliarden Menschen. Das ist der größte Teil der Weltbevölkerung. Indien hat mehr als 1 Milliarde Menschen. Es gibt ähnliche Muster von Bevölkerung in großen Teilen Asiens, wenn auch nicht dieselben Größenverhältnisse. Russland ist immer noch eine sehr machtvolle Nation mit einem großen Potenzial. Und es ist eine eurasische Nation, das heißt eine Kombination in der Geschichte von Verbindungen zu Europa und Verbindungen nach Asien. Es ist die Brücke zwischen europäischer Zivilisation und asiatischer Kultur. Wenn man diese Nationen vereint, zusammen mit den USA, mit dem Vorsatz, die Welt vor der Hölle zu bewahren, wenn man Russland, China, Indien zur Übereinstimmung bringt, zu sofortigen Verhandlungen von Spezialvereinbarungen, um die Situation zu stabilisieren und die Grundlagen für eine neue neue Weltzusammenarbeit zu schaffen, dann kann das funktionieren. Denn andere Nationen werden dort mitmachen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, damit einzusteigen. Und sie werden hauptsächlich dadurch einsteigen, was Roosevelt auch vorhatte, nämlich durch die Vereinten Nationen, die eine Körperschaft sein sollte, nicht der Globalisierung, sondern für souveräne Nationalstaaten, die für ihr gemeinsames Interesse an der Menschheit zusammenarbeiten sollten. Das ist also absolut machbar und wir haben den Punkt erreicht, wo es gar keine andere geistig gesunde Möglichkeit gibt. In Kalifornien am letzten Wochenende hatten wir also eine Demonstration einer sehr kleinen, aber doch bedeutsamen Form, die also zeigt, was jetzt drin ist. Die Führer der Demokratischen Partei dort waren bestimmt, Cheney nicht aus dem Amt zu werfen. Ja. Eine ganze Menge von diesen Leuten kriegen Geld aus Kreisen, die von George Shultz kontrolliert werden. Ja. Viele der führenden Kandidaten kriegen ihr Geld direkt oder indirekt aus den Kreisen von George Shultz. Egal ob Demokraten oder Republikaner.
Ja.
Oder Felix Rahatan, einer der Geldsäcke in der Demokratischen Partei, und das ist ein Faschist. Das ist einer der Leute, die Pinochets Machtübernahme in Chile finanziert haben. Das ist ein richtiger Faschist. Es gibt andere von ähnlichem Charakter. Und dann gibt es natürlich die Bankiers, die ziemlich direkt hinter George Shultz stehen. Das heißt, die Demokratische Partei, die sich die Sachen im Kleinen anguckt, die älteren Leute, die sagen, nein, nicht, Cheney sollen wir nicht aus dem Amt werfen. George Shultz will nicht, dass wir ihn aus dem Amt werfen. Einfach weitermachen. Ja? Und vielleicht die nächste Wahl gewinnen, wenn ihr könnt. Wenn man überlebt, um das noch zu versuchen. Aber die jungen Menschen und die ärmeren Menschen im Land stimmen da überhaupt nicht zu. Die ärmeren und jüngeren Menschen stimmen damit nicht überein, mit dieser Politik, die Führung der Demokratischen Partei zu übernehmen.
Ja,
das ist die Parole, ist ja ausgegeben worden. Kein Impeachment für Cheney. Ich sagte nein. Denn da waren eine ganze Menge Leute, die Cheney aus dem Amt geworfen werden sehen. Das ist eines der populärsten Projekte, die man derzeit aufbringen kann. Jeder will Cheney loswerden. Also wo ist das Problem, verdammt nochmal? Ja, der Typ ist ein Krimineller, der hat ein Verbrechen begangen, der hat uns in den Krieg gebracht, in dem er Lügen verbreitet hat, zusammen mit Tony Blair, der auch gelogen hat. Ja, der Präsident hätte auch gelogen, wenn er klug genug gewesen wäre, um zu wissen, was eine Lüge eigentlich ist. Wo ist denn hier das Problem? Der Cheney hat jeden verräterischen Akt begangen, den man sich vorstellen kann. Worauf wartet ihr denn noch? Wir werden uns jetzt nicht mit Cheney beschäftigen. Wir haben uns entschieden, Cheney ist nicht das Thema. Aber viele Leute in diesem Land stimmen da nicht zu. Das Impeachment von Cheney ist populärer als Eiscreme.
Some people don't like ice cream because they think it's fattening. That's
ja, Der einzige Grund, warum einige Leute Eiscreme nicht mögen, ist, weil sie denken, es macht fett. Aber das Problem hier mit Leuten in dieser Nation, speziell die Leute, die 80% der Geringverdiener, ist, dass sie nicht mehr glauben, dass sie irgendeine Art unabhängige Macht haben. Die sind, ihnen wird ja nur erlaubt, irgendwie rauszukommen und für irgendwelche bestätigten Kandidaten zu stimmen. Ihnen ist ja nicht erlaubt zu sagen, hey, Moment mal, ich habe doch eine ganz andere Idee. Das ist ihnen nicht erlaubt. Oder sie können das zwar sagen, aber dann werden sie so als Spinner bezeichnet. Die Presse wird nicht darüber berichten. Man wird nichts davon hören. Das heißt, die Menschen, die sogenannte Macht des Volkes, wo ist sie denn? So eine Art Testament? Ist das ein realer Wille, der vom Volk ausgeht, oder was? Die Leute werden nicht repräsentiert. Die Leute gehen nicht einfach auf die Straße und schreien und der am lautesten schreit, gewinnt. Die Leute brauchen ein System, wo sie repräsentiert werden, wo eine Diskussion von Ideen stattfindet, wo man Sachen diskutiert, wo ihre Stimmen gehört werden, wo ihr Geist vor allen Dingen engagiert ist, wo ihre Meinungen beachtet werden. Und das haben wir heute nicht in den USA. Wir haben Leute, die das Land führen, ja, und einige, die eben sagen, okay, ihr bleibt da an eurem Platz, ja, wir sind die Weisen hier, wir sagen euch, was los ist, ihr macht einfach, was wir sagen, und wir sagen euch einfach, was eigentlich los war, was mit dieser Wahl los war, und das sagen wir euch dann im Januar 2009. Das heißt also, wir brauchten einen Katalysator, also einen Kristallisationspunkt, in der Demokratischen Partei, wie auch im restlichen Land, in Vermont, Louisiana und so weiter. Ja, es gab etwa 100 Plätze in der letzten Woche, wo Veranstaltungen stattfanden zum Impeachment von Cheney. Warum tut die Demokratische Partei nichts, ja, wenn die Mehrheit der Demokraten das wollen? Und die auch genau wissen, dass das getan werden muss, und zwar jetzt. Warum ist es nicht passiert?
Ja,
go along to get along. Man muss sich anpassen, um voranzukommen. Wenn dies aber die Mehrheit will, wie kommt man denn damit davon? Dass die Mehrheit dann auch ihren Willen ausdrücken kann, dass er respektiert werden wird. Naja, unsere Jugendbewegung ist als Katalysator da reingegangen, die einen Prozess in Gang gesetzt haben, wo das Verlangen der Mehrheit der Menschen endlich ausgedrückt werden konnte. Und die Leute waren wie so Wasser auf dem Damm, das an einem Damm, vor dem Damm steht. Ja, und man haut einen kleinen Spalt rein und das Wasser, das zischt da durch und überflutet das ganze Land.
Ja,
das heißt also, wir haben etwas getan, was den Damm, die demokratischen Dämme gebrochen hat.
Ja,
und damit ist das Impeachment-Verfahren zurück auf dem Tisch. Und so wird der Wille der Menschen richtig ausgedrückt. Und das gehört zur Führung in der Gesellschaft, zu erkennen, was getan werden muss. Aha, das ist das Problem. Dass die alten Typen, die jetzt an der Macht sind, speziell die Veteranen dieses 68er-Phänomens, also die Leute, die jetzt so zwischen 50 und 65 sind, die kontrollieren die meisten Machtpositionen in den USA. Und das ist ein soziales Phänomen. Die Mehrheit der Menschen unter 60 Jahren, speziell die Leute in der 18 bis 35 Jahres Altersspanne, haben keine effektive Repräsentation. Die werden nicht repräsentiert. Sprechen wir also über Demokratie, dann meinen wir das wirklich. Ja, wir wollen eine richtige Demokratie, nicht abstimmen und wählen, ja oder nein, sondern Beteiligung an den Prozessen, die Politik bereitstellt. Das Recht zu wählen ist nicht Freiheit. Das Recht an den Diskussionsprozess teilzunehmen, durch den die Themen definiert werden, über die gewählt abgestimmt werden soll, das ist Freiheit. Und dass man dort seine Fähigkeiten einbringen kann. Und wie man Freiheit erlangt, ist es, indem man Freiheit eine Möglichkeit gibt, ausgedrückt zu werden. Und der Test für die Freiheit jetzt ist das Amtsenthebungsverfahren für Cheney. Wenn man erstmal los wird, das, was in Washington sozusagen der Sand im Getriebe ist, ja, und das ist ja, ich meine, die Bush-Regierung, die fällt die fällt ja vor unseren Augen auseinander. Ja, die disintegriert total. Wir sind jetzt in der Situation, wo unter diesen Krisenbedingungen, wenn wir eine Mobilisierung haben und wenn man sich mit der Mehrheit der Menschen engagiert und von denen auch respektiert wird, wenn man ihnen die Pforten zur Teilnahme an den Diskussionen öffnet, und zwar speziell die 80% der Geringverdiener, dann, wir haben das in Kalifornien demonstriert, dann kann man diese Dämme öffnen und das Wasser wird fließen. Und die Veränderungen, die gemacht werden müssen, können sehr, sehr schnell durchgeführt werden. Und die Probleme, die uns heute belagern, können wir einfach wegwaschen. Und dann kommen wir auf praktische Sachen zurück. Was ist die einzige Lösung für die unmittelbare Bedrohung eines Falls in ein dunkles Zeitalter während des Jahres 2007, vielleicht während ihres Sommerurlaubs, falls sie einen planen? Was kann denn getan werden, um dieses Problem zu lösen? Nun, Nummer eins, wir müssen das internationale Finanzsystem stabilisieren. Wie macht man das? Man bringt eine Gruppe von machtvollen Nationen zusammen, um eine Bewegung in Gang zu setzen, die das ganze Weltfinanzsystem in Regierungsbesitz zurückbringt, sodass die Regierungen die Kontrolle wieder erlangen können. Also das, was Franklin Roosevelt während der 30er Jahre in den USA gemacht hat. Dass man die Banker in Schach stellt durch Regierungen und dann das System reguliert und wieder Gerechtigkeit reinbringt. Und zur selben Zeit muss man erkennen, was getan werden muss, um die zerstörte Wirtschaft in den USA wieder aufzubauen. Wie wird man wieder eine produktive Gesellschaft, die auf wissenschaftlichen Fortschritt aufbaut, auf Industrie, auf Landwirtschaft, auf Entwicklung von Infrastruktur und die Entwicklung von Fähigkeiten, Sicherheit und einen verbesserten physischen Lebensstandard für die Welt. Wie machen wir das? Und wir können es machen. Es gibt ja Dinge, die getan werden müssen und die auch getan werden können. Und Dinge, die bekannt sind. Zum Beispiel, nehmen wir den Fall von Kernenergie. Kernspaltungsenergie ist unaufhaltbar wieder auf dem Vormarsch. Es sei denn, wir gehen in ein dunkles Zeitalter. Selbst die Rechten auf der Welt, die nicht total verrückt sind, sind für Kernenergie. Schaut man sich das Muster an jetzt von Verträgen und Abkommen für Kernenergie, das ist enorm, das ist also erstaunlich. Und zum Beispiel auch das Problem von Frischwasser, was man nicht anders lösen kann als durch Kernenergie. Und wenn man dann nicht erkennt, dass es notwendig ist, zu thermonuklearer Fusion zu gelangen, ohne die Fusion kann man viele der Rohstoffprobleme der Welt nicht lösen. Mit Fusionsenergie als Technologie können wir eine ganze Menge Probleme lösen, die wir sonst wirtschaftlich nicht lösen könnten. Nehmen wir uns also diese Missionen vor, Infrastruktur zu entwickeln, uns der internationalen Frischwasser- und Trinkwasserkrise anzunehmen und andere Dinge derselben Art, von denen wir wissen, wie man sie löst und für welche auch Technologien bereits existieren, die angemessen sind, dann können wir diesen Planeten retten. Nicht durch irgendein Wunder von oben, sondern durch unsere eigene Tat, indem wir diejenigen Maßnahmen annehmen und diejenigen Institutionen in Gang setzen, die uns helfen, das zu tun. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, wie jetzt in Kalifornien in der letzten Woche, wohl wissend, dass eine Bombe da draußen ist, die bereit ist zu explodieren, nämlich die Bombe der 80% der Geringverdienenden in den USA und ganz ähnlich in anderen Teilen der Welt. Wenn man deren Fähigkeit entfesselt, diejenigen, die Franklin Roosevelt die vergessenen Männer und Frauen nannte. Man soll die von alleine lassen, dass sie nicht einfach nur abstimmen, Daumen hoch oder runter, sondern dass sie mitdiskutieren und dass sie verstehen, dass ihre Stimme in diesem Prozess gehört werden muss. Es ist ein Prozess von Diskussion über solche Ideen. Das bedeutet Zustimmung durch das Volk, dass man am Diskussionsprozess teilnimmt, dass man die Fakten hat, dass man die Diskussion hin und her führen kann, sodass, wenn die Diskussion zum Ende kommt und es zur Entscheidung kommt, die Leute an der Diskussion teilgenommen haben, dass ihre Interessen respektiert wurden dabei. Unter solchen Bedingungen können wir Probleme lösen. Aber unter anderem, China hat ein Riesenproblem. China ist auf eine Art und Weise reich, aber wird auf eine andere Art und Weise immer, immer ärmer. Es gibt Milliardäre, kommunistische Milliardäre in Russland. Denn bei der Adaption zum Kapitalismus gab es natürlich in China einige, die dann eben Milliardäre wurden. Aber es gibt einen riesigen Bevölkerungsanteil, der bitter arm ist. Und in China weiß man, dass man das lösen muss. Die Armen in Indien zum Beispiel sind ärmer als jemals zuvor. Die oberen 20%, denen geht es vielleicht ein bisschen besser, aber die wenig verdienenden 80%, denen geht es schlechter. Die Kongresspartei in Indien disintegriert, weil sie ihren Kontakt mit den Menschen verloren hat, den sie noch hatte unter Indira Gandhi. Und das ist, die Kongresspartei fragmentiert sich in viele Parteien. Und die wissen, dass 80% der Inder Gerechtigkeit zusteht, und zwar in Form von Trinkwasser. Und wir brauchen ein Weltsystem, das solche Dinge bereitstellt. Die Regierungen in Asien und so weiter wissen das. Und sie wollen eine Lösung. Das heißt, wenn man also einige der größeren Mächte, wie zum Beispiel Russland, als eine sehr signifikante Macht, eine sehr bedeutende Macht, als eurasische Macht mit wichtigen Technologien, zusammen mit Indien und China bringt, wie das heute auch passiert, dann ist alles, was man noch tun muss, die USA als einen Partner mit diesen drei Nationen an Bord zu bringen und anderen Nationen, um den Block zu schaffen, der die Welt verändern kann. Und wir können das über Nacht tun. Russland hat seinen Willen signalisiert, das zu tun, durch den Präsidenten und Kreise um den Präsidenten. Wir könnten diese Vereinbarung morgen haben, wenn wir die richtige Regierung in Washington hätten. Das steht uns unmittelbar zur Verfügung jetzt. Wüssten die Amerikaner, worum es hierbei geht, sie würden es wollen. Ja? Unsere Aufgabe ist, das sicherzustellen, dass sie wissen, dass das existiert. Die Regierung in China hat andere Ansichten, eine andere Politik, aber nichtsdestotrotz verstehen sie diese Notwendigkeit. Kooperation zwischen USA, Russland, China und Indien. Jeder intelligente Patriot dieser Länder weiß das und stimmt auch damit überein. Ja? Die stimmen vielleicht nicht mit allen anderen Sachen überein, aber das wissen sie. Und mit dieser Art von Übereinstimmung könnte die Welt aus einer Periode weg vom Krieg kommen und zurück zur Diplomatie. Denn diese Kombination von Mächten auf der Welt erzwingt Kontrolle über Kriegsführung und zwingt uns zurück in eine Phase von Diplomatie. Und jede geistig gesunde Nation auf dieser Welt will Diplomatie und nicht Kriegsführung. Das Problem ist, die britische Regierung und die US-Regierung derzeit wollen keine Diplomatie, sie wollen Kriegsführung. Und wir haben das seit 2000 ja gesehen. Das heißt also, wir haben eine wunderbare Möglichkeit vor uns. Eine große Chance. Eine Chance, die durch Notwendigkeit hervorgebracht wurde. Und wir haben eine Option, aber es ist die einzige, die wir haben. Und die Frage ist, sind wir gesund genug geistig, um diese Möglichkeit wahrzunehmen? Wird es genug Leute in den USA geben, die geistig gesund und fit genug sind, das zu erkennen und mitzumachen? Ja. Werden wir es schaffen, die Institutionen dazu zu bringen, den impliziten Willen zur Diskussion, zur Teilnahme an dieser Diskussion in den USA zuzulassen?
Ja.
Wie immer in der Geschichte. Revolutionen werden gemacht und nicht nur blutige Revolutionen, sondern alle möglichen Revolutionen. Werden durch die Generation junger Erwachsener zwischen 18 und 25 Jahren gemacht. Eine Generation, die in der Funktion etwa bis zum Alter von 35 weitergeht. Das ist die Generation, die wir in den Krieg schicken, oder? Das ist die Generation, die jeden Krieg führt, oder nicht? Das ist die Generation, die die jungen Führer hervorbringt, die dann in guter Zeit sich auch durchsetzen. Also die Generation, die neue Ideen hervorbringt und sie nachfolgende Generation vermittelt. Das ist eine Generation, die Reformen hereinbringt, die dafür sorgt, dass sich die Gesellschaft fortsetzt. Jedes wichtige Projekt auf der Welt als langfristige Investition hat eine Zeitspanne von 25 bis 50 Jahren. Und es ist nur die junge Generation, die eine Perspektive, die Perspektive eines wenigstens 25, aber auch 50-jährigen Investitionen versteht. Und das ist diese Art von Generation, die den Funken hat und auch der Sache gewidmet genug sind und die Hingabe hat, um das zu tun. Und die ältere Generation erfreut sich natürlich daran. Sie sind erleichtert über diese jungen Leute. Denn diese jungen Leute sind der Sinn ihres Lebens. Und ich rede von älteren Leuten, die keine Babyboomer sind. Dieses Verständnis davon, dass man eine Generation nach einem selbst hat, die Bedeutung dessen, was man tut und getan hat, erkennt. Die Babyboomer oder beziehungsweise die Leute unter den Babyboomern mit den weißen Kragen und dieser Ideologie, die haben das verloren. Die glauben nicht an ihre eigenen Vorfahren. Sie glauben, dass sie irgendwas Perfektes sind. Die goldene Generation, wie die goldene Generation von Athen, die Griechenland zerstört hat. Und Griechenland ist nie wieder zurückgekommen auf diesen Zustand. Das war auch die goldene Generation, die Athen in den Peloponnesischen Krieg gezogen hat. Wir haben heute eine goldene Generation, die das Instrument war, nicht die Ursache, aber das Instrument, durch welches die USA in die Kriege gebracht worden ist. Den Krieg in Vietnam, Krieg in Südwestasien und die ausstehenden Kriege, die uns jetzt bedrohen. Das heißt, wir müssen die Idee der goldenen Generation ersetzen durch die Idee der Unsterblichkeit des menschlichen Wesens, dessen Sterblichkeit verbunden ist, um unsterblich zu werden, mit den nachfolgenden Generationen. Und wir sind an diesem Punkt von Krise, wo wir erkennen, dass alles um uns herum dabei ist, zusammenzufallen. Und wir haben einen Versuch, einen Schuss, den wir setzen können. Und einen Schritt, den wir machen können, um jetzt einen Unterschied zu machen, ist die USA dazu zu kriegen, das anzunehmen, was Russland und China und andere Nationen angeboten haben, in langfristige Vereinbarungen zu kommen, in denen wir die Probleme unserer Welt ansprechen, mit denen wir andere Nationen mit an Bord bringen und mit denen wir das tun können, was eigentlich offensichtlich sein sollte, nämlich zu einer Tradition zurückzukehren, die in unserem Land noch vor kurzer Zeit die Tradition Franklin Roosevelts war, eine Tradition, die wir mal hatten. Und wenn wir auf der Basis mit anderen Nationen kooperieren, dann können all diese Probleme gelöst werden. Und deswegen habe ich gesagt, was ich heute gesagt habe. Was getan werden muss, ist, wir brauchen ein neues Washington. Und zwar vor 2009. Der Schritt ist, Cheney loszuwerden. Ja, man soll ihn auf die Weide stellen. Oder vielleicht in einen Sumpf, wenn Ihnen das besser gefällt. Ja, die Regierung muss verändert werden auf verfassungsmäßige Art und Weise. Dann muss man mit Notmaßnahmen auf den Notstand reagieren, Notmaßnahmen, die angemessen sind. Und man muss erkennen, dass die wichtige Sache ist, dass US- und Weltfinanzsystem jetzt gerade am Zerplatzen ist. Das heißt, man muss tun, was eigentlich offensichtlich sein sollte, dass nämlich Regierungen sich darauf einigen, das Weltfinanzsystem einzufrieren und durch einen Prozess von Reorganisation zu bringen. Ja, und zwar eine Reorganisation, die internationalen Kredit retten wird und erhalten wird, um Projekte in Gang zu bringen, die dem jetzigen Zerfall entgegentreten, mit anderen Nationen die Freude der Teilnahme am gemeinsamen Interesse der Entwicklung zu teilen. Entwicklung, die Sicherheit bedeutet für uns und für die Generationen nach uns. Vielen Dank.
Vor kurzem heute hat jemand wirklich etwas verstanden über Lin und über die Art und Weise, wie Lin funktioniert. Er machte einen Kommentar darüber, in dem er beschrieb die Aktionen der Lapsrouche-Jugendbewegung und von Lin im Besonderen. Und es ist eine sehr komische Metapher. Er sagte, es gibt einige Leute, die sind im Spiel der Politik involviert, versuchen ihr ganzes Leben lang Berge zu versetzen. Aber dein Boss, sagte er, ist ein bisschen anders. Er ist ein Realist. Er schaut sich den Berg an und sagt, ich kann diesen Berg nicht bewegen. Und er dreht sich um und stattdessen bewegt er die Erde unter dem Berg. Ich dachte, das war ziemlich gut. Ich mochte das. Es gibt eine Reihe von Fragen und viele von denen sind Fragen, die von Leuten hier in Washington kommen. Für diejenigen, die hier sind und die Fragen haben, wie immer können Sie diese Fragen einreichen, diese Fragen auch selber stellen oder Sie können sie die Fragen auch aufschreiben und ich würde die Fragen hier vorne vorlesen. Wie auch immer, bitte schreiben Sie Ihren Namen auf, woher Sie kommen. Und selbst wenn Sie die Frage selbst stellen wollten, bitte sagen Sie auch das Thema Ihrer Frage. Für diejenigen, die über das Internet zuschauen, bitte stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail und ich werde im Zuge der Veranstaltung mich Ihnen widmen. Die erste Frage ist über die Frage von Ereignissen in Russland. Und es kommt von jemandem, der vor kurzem dort war. Und er sagt, Lin, viele Leute in der Politik haben wahrscheinlich die letzten Vorgänge in Russland missverstanden als ausdrücklich antiamerikanisch, wohingegen meine Erfahrung ist, dass sie das genaue Gegenteil sind. Es ist wahr, dass Herr Putin in seiner Ansprache an die Nation eine Nachricht, eine klare Ansage machte gegen die, die feindselige Handlungen vornehmen gegen das Interesse von Russland. Aber es scheint auch so, dass er die Tür weit offen ließ für viele gemeinsame Interessen, diejenigen, die sie auch in ihren Ansprachen, auf die sie eingegangen sind. Russland wird nicht mehr von dem CSC-Vereinbarung gebunden sein. Russland sagt, dass es eine neue Herangehensweise an Abrüstung geben wird. Und ich bin doch besorgt über die Art und die Weise, was Putin macht. Und es gibt Individuen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, die Aktionen unternehmen und die wirklich angesehen werden können als feindselig gegenüber der russischen Nation. Ich würde mich freuen, wenn Sie darüber Kommentar abgeben würden, wer diese feindlichen Handlungen vornimmt und warum. Die Vereinigten Staaten haben seine Freiheit erlangt in einem Kampf, der begann in 1763, als eine neue Politik der Regierung auftauchte in England. Und diese Veränderung trat auf im Februar 1773 und wurde der Frieden von Paris genannt. Der Frieden von Paris war das Resultat einer Orchestrierung einer Gruppe, die in der Ostindien-Gesellschaft beheimatet war und sich der Siebenjährige Krieg nannte. Der Siebenjährige Krieg war eine Konsequenz eines früheren Krieges, der organisiert worden war, aus England und Holland. Und zwar gegen die Franzosen, gegen die französische Monarchie. Und zwar mit der Komplizenschaft eines Schweins, der Ludwig der 14. hieß. Ein wirkliches Schwein. Zum Beispiel seine Fressgewohnheiten im Versailles-Palast, wo er keinen Ort hatte, um sich zu entleeren, und deswegen hat er das in der Öffentlichkeit gemacht. Also ziemlich geschmacklos. Was passiert war, dass die Briten ein Spiel angefangen haben, und zwar die anglo-holländische liberale Fraktion, die assoziiert war mit der anglo-holländischen Ostindien-Gesellschaft, Kriege zu gewinnen, Art und Weise, wie Persien einen Krieg gewann gegen Athen, und zwar indem es Athen dazu brachte, sich selbst zu zerstören im Peloponnesischen Krieg. Die Art und Weise, wie Großbritannien wiederholterweise einen Krieg gegen Europa und die Vereinigten Staaten unternommen hat, war, die Europäer dazu zu bringen, Kriege gegen sich gegeneinander zu führen. Zum Beispiel, man wollte, dass jeder in Europa einen Krieg führt gegen Friedrich den Großen in Preußen. Deswegen haben sie Russland, Frankreich, Ungarn finanziert für diesen Krieg. Und da Friedrich von Preußen nicht besonders dämlich war, ist er eigentlich ganz gut herausgekommen aus dieser Sache. Der Siebenjährige Krieg war genau von derselben Art und Weise, dass die Mächte von Europa sich selbst zerstört haben durch gegenseitige Kriege, orchestriert von den Briten. Die Briten haben auch teilweise daran teilgenommen. Sie haben Indien eingenommen, Kanada eingenommen und noch andere Orte und haben auch ihre Überlegenheit etabliert in der Marine. Und die Briten hatten den Krieg gewonnen und ein Teil wurde unterstützt von den Amerikanern in Nordamerika. Und sie wandten sich gegen die Menschen in Nordamerika, um Technologie zu zerstören, um große Teile der Landwirtschaft zu zerstören. Sie haben also ein Imperium errichtet. Nicht das Imperium der britischen Monarchie, sondern der britischen Ostindien-Gesellschaft. Das Gleiche passierte später in den Napoleonischen Kriegen. Frankreich war ein Verbündeter der Vereinigten Staaten in der amerikanischen Revolution. Auch andere Länder sympathisierten und waren Partner mit den Vereinigten Staaten bei der amerikanischen Revolution und seinen Erfolgen. Aber wie haben die Briten das gemacht? Nun, die Briten kontrollieren eine freimaurerische Fraktion in Frankreich und anderswo, die sich die Martinisten nannten. Und sie orchestrierten sie von London aus, Auslandsbüro, das ist sowas wie Büro für dreckige Tricks von einem Freund. Das wurde geleitet von einem Freund, der dann die französische Revolution leitete. Und zwar der Duke von Orléans war ein britischer Agent. Und sein Bankierfreund war ein britischer Agent, Jacques Necker. Und der Sturm auf die Bastille wurde orchestriert von Philippe im Namen der Kandidatur von Jacques Necker als Premierminister von Frankreich. Die französische Revolution wurde orchestriert von Danton und Marat, die Agenten waren, gesteuert von London und als Terroristen nach Frankreich gebracht. Die Robespierre-Fraktion wurde von derselben freimaurerischen Gruppe gesteuert. Und Robespierre wurde aufgegriffen von den Martinisten und ihm wurde eine völlig neue Persönlichkeit gegeben. Und zwar modelliert auf dem Großinquisitor von Spanien. Napoleon wurde dann der Kriegsagent, der das gesamte Europa zerstörte. Das nicht normale Kriege waren, sondern es waren Raubzüge. Und sie haben wirklich alles versucht auszuplündern. Die Briten steuerten das. Zum Beispiel der Spanienfeldzug, das eine Falle war für die Franzosen. Und das Modell, auf dem das alles fußte, war das persische Modell, das dass das Gleiche war wie Delphi, das Athen dazu brachte, sich selbst zu zerstören im Peloponnesischen Krieg und nie wieder daraus auftauchte. Was im Indochina-Krieg mit den Vereinigten Staaten gemacht wurde in den 1960er Jahren oder was in Südwestasien heute getan wird, ist genau dasselbe. Die Briten, denn es war der Premierminister von Großbritannien, Tony Blair, der die Lügen definierte, die von Cheney benutzt worden ist. Cheney ist praktisch ein Agent von Tony Blair oder von den Leuten um Tony Blair herum, um die Vereinigten Staaten in den Krieg von Südwestasien zu verwickeln und uns dort zu behalten. Orchestriert, gesteuert von den Vereinigten Staaten. Die Absicht war, gleichermaßen die Wirtschaft der Vereinigten Staaten zu zerstören. Und wir sind auch zerstört worden. Wir sind zerstört worden in größtem Ausmaß unter Bush. Wir haben unseren Automobilsektor verloren, dass das Herz unserer Wirtschaft ist. Wir verlieren die Landwirtschaft an Bioethanol. Wir werden eine verarmte Nation werden. Einfach nur für die größere Glorie von Großbritannien. Und sie wollen damit alles von der Wurzel aus dem Boden ziehen, alles das, was Franklin Roosevelt repräsentiert. Und das muss man wirklich verstehen. Und wir als Amerikaner müssen wirklich patriotisch werden und nicht Arschlecker für die Briten. Und wenn man einen britischen Arsch leckt, dann ist es schwer, die Welt um sich herum zu sehen. Und das ist das Problem. Die Briten haben die Absicht, uns dazu zu bringen, uns selber zu zerstören. Nicht jeder Brite, aber einige Kreise, die Finanzkreise. Und deswegen, was wollen sie, dass wir tun? Sie wollen, dass es einen Krieg gibt, wobei USA auf der einen Seite ist, Russland, China und Indien auf der anderen Seite. Und auch Russland, Indien und China gegeneinander aufzutreiben. Russland hat den Braten gerochen. Aber einige nicht und deswegen spielen sie ein faules Spiel. Sie sagen, wir haben das ist kein existenzielles Thema mit den Vereinigten Staaten. Wieso arbeiten wir nicht mit denen zusammen? Und wir müssen Amerika und Russland müssen miteinander zusammenarbeiten, und zwar eine Vereinbarung gemeinsamer Interessen, keine Globalisierung, sondern gemeinsame Interessen von gegenseitig respektierten, souveränen Nationen. Nicht irgendwie dem anderen etwas reinstopfen in den Hals. Und wir müssen unsere Interessen so definieren, dass unsere Interessen zusammenfallen oder sich komplementieren, sich gegenseitig ergänzen. Und deswegen brauchen wir langfristige Vereinbarungen, 50-jährige Vereinbarungen, die vor allen Dingen Investitionen in gemeinsame Wirtschaftsprogramme bedeuten, um andere Länder dazu zu bringen, in der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Um das Wirtschaftsinteresse und andere Interessen so sehr ineinander zu verwurzeln, dass sie nicht anfangen, gegeneinander zu kämpfen, weil sie ein gemeinsames, starkes gemeinsames Interesse haben und deswegen zu anderen Methoden greifen werden, diese Schwierigkeiten zu lösen als Krieg. Wir haben die Zeit längst überschritten, wo wir Krieg betrachten können als ein erwünschenswertes Instrument für Politik, um Macht auszuüben auf andere Menschen oder Nationen. Diese Idee muss für immer verschwinden. Kriege, um sich zu verteidigen gegenüber Angreifer, das ist was anderes. Aber keine Kriege, um seine Machtansprüche gegenüber anderen Nationen durchzuführen. Jede Nation in der Welt versteht das. Und die verstehen das. Und sie verstehen, was das britische Interesse ist. Sie verstehen, weil das britische Interesse darin besteht, ein Imperium zu unterhalten. Und man kann kein Imperium unterhalten. Und es ist kein altertümliches Empire, sondern es ist ein Imperium von Finanzkreisen. So, dass es dann also ganze Netzwerke von Bankern gibt, die das Blut aus Nationen heraussaugen. Das ist das britische Imperium. Und wenn man souveräne Nationalstaaten haben, die stark sind, als eine Gruppe von Staaten, und sie sagen, du kannst unser Blut nicht aussaugen, dann ist das britische Imperium tot. Wenn man sagt, wir haben ein Finanzsystem, das im Interesse der Nation handelt, dann ist das britische Imperium tot. Also das britische Imperium, das in Wahrheit das anglo-holländische liberale Imperium ist, einschließlich Rohatyn und einschließlich George Shultz als Agenten dieser Kreatur, das ist unser Feind. Aber die Welt, die Nationen, die jetzt gewahr geworden ist, dass man zusammenarbeiten muss, ist die Opposition dazu. Aber indem man uns gegeneinander ausspielt, so wie das die Briten gemacht haben im Siebenjährigen Krieg oder bei den Napoleonischen Kriegen, dass sie eine Nation gegen die andere ausspielen und souveräne Nationalität unterminieren. Und deswegen ist Krieg in dieser Form der Feind der Zivilisation. Und diejenigen, die das verstehen, verstehen, dass wir das Thema erzwingen müssen von intelligenter Zusammenarbeit, wie die Art und Weise, wie das nationale Staaten tun. Wenn man das also nicht versteht, wer der Feind ist, dann hat man Probleme, überhaupt die Situation zu verstehen. Und wenn man sagt, die Briten sind unsere Alliierten, dann bist du ein Dummkopf. Natürlich gibt es Ideen, mit denen man zusammenarbeiten kann, klar. Aber wenn sie darauf bestehen, ein Finanzimperium aufrechtzuerhalten, wie das der Raubzüge, dann werden wir das nicht tolerieren. Und deswegen, das ist, wo das Problem liegt. Das Problem ist, sind die Anglophilen. Wissen Sie, wie viel anglophile Mentalität es gibt, vor allen Dingen bei den oberen 20% der Einkommensschichten, wo die ganzen weichen Birnen dort rumliegen und alles lieben, was britisch ist oder brutisch, also brutal. Die Antwort darauf liegt, weiterzumachen mit dem, was ich versuche klarzumachen. Was ist das Interesse der Vereinigten Staaten jetzt? Und lass uns für dieses Interesse kämpfen als Nation und Partner finden, die mit uns zusammenzuarbeiten wünschen, dieses Interesse zu vollbringen. Wenn Sie also 1,4 Milliarden Chinesen haben, über eine Milliarde Inder, und dann die Leute in Europa, in Süd- und Zentralamerika, wenn die mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, ich glaube, können wir das schaffen. Können wir gegen dieses britische Interesse vorgehen. Aber wenn wir nachgebend sind gegenüber dem britischen Interesse, dann haben wir keine Chance. Aber die Besten von denen sind hier rübergekommen.
Also, die nächste Frage dreht sich um ein etwas anderes Thema. Lynn, deine Bewegung hat sich wirklich in den 80er Jahren schon auf die Landkarte gepflanzt, als Tausende von normalen Bürgern als LaRouche-Demokraten für Ämter antraten. Am letzten Wochenende, so entnehme ich der Webseite, sind zwei Mitglieder der LaRouche-Jugendbewegung, von denen ich sagen würde, dass sie also einer Schicht von jungen Leuten repräsentiert, die alles andere als normal sind, sind für Ämter angetreten und haben sie gewonnen in der Demokratischen Partei in Kalifornien, die die größte demokratische Parteiorganisation in den USA ist. Ich frage mich, ob du, Lynn, gerade dabei bist, die Taktik oder diese Zeiten an die Zeiten anzuschließen in den 80er Jahren, aber jetzt ein bisschen anders natürlich. Meine eigene Erfahrung, meine eigene Sichtweise sagt mir, dass diese Art von Antritt für bestimmte Ämter der wichtigste Schritt sein könnte zur Erlangung der Macht auf der Seite der Demokraten. Nun, der Schlüssel hier ist, dass wir Kampagnen haben, die zu sehr auf Geld aufbauen. Ja, also es ist eher, dass das Geld die Kampagnen am Laufen hält, anstatt dass die Kampagnen Leute reinbringen und für die Kampagnen eben auch bezahlen können. Zum Beispiel, wenn man so eine Art Show-Kampagne macht, ja, da kriegt man Geld von wem auch immer, um Massenwerbung zu kaufen, die normalerweise stinkt, wo man von Experten seine eigene Werbung erstellen lässt. Man schaut sich mal jede der Präsidentschaftskampagnen an, und zwar jetzt. Nicht einer von denen hat irgendwas Wichtiges gesagt. Die haben natürlich Sachen gesagt, die irgendwelche Themen berühren, die Themen sind, die wahrgenommen werden, aber die sagen nicht, wie man an die Lösungen kommt. Hillary sagt zum Beispiel, wenn ich ins Amt komme, 2009, werde ich mich um den Krieg im Irak kümmern. Ja, dann hole ich unsere Truppen raus. Was soll das denn? Das ist doch nicht ein Umgang mit diesem Thema. Wie kriegt man sie jetzt da raus? Und einige haben natürlich gesagt, wie viele Tote wollen sie denn haben zwischen heute und 2009? Ja. Und wir haben ja wieder ein erhöhtes Sterben von US-Truppen, höher als je zuvor. Das ist ein Krieg, den man überhaupt nicht gewinnen kann. Denn man will ja den Feind besiegen. Aber jemand wird sich mal umdrehen und sagen, wir haben den Feind gefunden. Und der Feind sind wir selbst. Das heißt also, wir gehen zu diesen Finanzengeln, die normalerweise keine Engel sind, sondern eher das Gegenteil. Und wir erlauben denen, uns Spenden zu geben, große Geldsummen für unsere Kampagnen. Und dieses Geld geht dann an Professionelle und Werbefirmen, die darauf spezialisiert sind. Und die machen die Politik. Ja, die gehirnwaschen die Kandidaten. Das sollten sie tun. Sehen Sie diese Wählerschaft, dies und dies und jenes. Aber Moment mal hier. Wie wäre es denn mal mit einer neuen Idee? Wie wäre es mit einer neuen Idee, die was mit der Realität zu tun hat? Warum wollen Sie einen Slogan anstelle einer Idee? Warum sprechen Sie nicht was Richtiges an? Die Kampagnen, die richten sich nicht an die Menschen. Nun, wenn die Leute in eine Kampagne involviert sind, wie zum Beispiel die Clubhäuser, was wir in den 80ern gemacht haben. Das waren nicht große Werbekampagnen, sondern man hat sich in Clubhäusern getroffen. Ja, ganz normale Bürger mit diesen und jenen Talenten haben da teilgenommen und die haben die Kampagnen gemacht. Ja, die haben die Politik gemacht. Die haben sich selber ins Verhältnis gesetzt zu den Realitäten der Leben der Leute, die sie angesprochen haben. Und relativ gesehen hatten wir pro Dollar mehr Resultate erreicht als jede andere Kampagne. Ja, das heißt, wir haben mehr für weniger bekommen. Und warum? Weil wir das Richtige gemacht haben. Also ich würde sagen, ja, Sie haben recht. Das Thema ist Massenkampagne. Ja, wir haben also die Basis der Demokratischen Partei. Und der große Teil der traditionellen demokratischen Partei, Farmer, also Landwirte, Industrielle und so weiter, dieser Teil wird von uns leicht erreicht. Da haben wir überhaupt kein Problem. Wir haben auch Republikaner, die also heute Republikaner sind, aber trotzdem dieselben Ansichten teilen. Ja. Viele Republikaner, darf man nicht vergessen, waren mal Reagan-Demokraten. Und das hat auch Gründe. Wir haben also hier wirklich kein Problem. Wir haben Leute, die nicht in Parteien sind, aber die politisch bewusst sind, die aber einfach sich von den Parteien abgewandt haben wegen der Korruption und dem politischen Prozess nicht vertrauen. Wenn wir also auf der Massenbasis organisieren und ein bisschen Aktion bringen, und zwar Aktionen bei Themen, die relevant sind, dann kann man auch eine Massenbewegung aufbauen. Zum Beispiel das Cheney-Thema. Das Impeachment von Cheney ist ein Massenthema. Da hat man wahrscheinlich die größte Unterstützungsbasis in der Politik derzeit für dieses Amtsenthebungsverfahren für Cheney. Ja. Man sehe sich mal die militärische Frage an. Wie viele Familien sind zu welchem Grad beeinflusst worden durch nicht nur die Effekte des Krieges im Irak, sondern die Regierung, die wir ja haben, die Geld für allen möglichen Kram ausgibt, sich nicht um ihre Soldaten kümmert. Die Soldaten nicht mit dem versorgt, was sie brauchen. Ja, sie kümmern sich nicht um die Soldaten, wenn sie verletzt sind. Ja. Die geben ihnen nicht ihre Rechte als Veteranen.
Ja,
die also damit ihre Familien brutalisieren. Ist das eine gute Politik?
Ja,
und das heißt, Leute, die das verstehen, die fragen sich natürlich, Moment mal, die Leute haben doch gedacht, sie sind fürs Land in den Krieg gezogen. Ja, die sind in diesen Krieg gegangen und ihr habt gelogen, um die da reinzukriegen. Und die sind dafür gestorben. Wegen euch, ihr Lügner. Für euch sind die gestorben und eure verdammten Lügen.
Ja,
ihr habt die darüber geschickt, ohne jeden Schutz. Ja, ihr wolltet Geld sparen, um es Cheney und seinen Freunden zu geben bei Halliburton. Ihr habt die Vereinigten Staaten ausgeraubt, um Halliburton zu bezahlen.
Ja,
und ähnliche Firmen. Ja, wir sind krank geworden, verletzt worden, sind zurück in die USA gekommen, kriegen keine Krankenversorgung. Es gibt keine Krankenhäuser für uns. Ja, unsere Familien leiden deswegen. Unsere Familien verlieren Geld. Wir können sich nicht richtig über Wasser halten. Ja? Und das sind Leute in der Nationalgarde, Reservisten und so weiter, die überhaupt nicht dafür trainiert sind. Die sind dahin geschickt worden nach Irak, ohne jedes Training für diesen Job.
Ja?
Wir verlieren unser Haus und dieses und jenes wegen euch. Und ihr sagt, wir sollen Patrioten sein und für diesen Krieg leiden? Denken Sie mal nach, wie viele Teile unseres Landes direkt oder indirekt durch solche Sachen beeinflusst sind.
Ja?
Durch einen Krieg, der zu lange dauert und niemals hätte anfangen dürfen.
Ja,
dann denk mal an die ganzen anderen Dinge. Die Krankenversorgung. Die Rentensysteme.
Ja?
Oder was in Michigan, in Ohio, in Indiana und so weiter passiert. Nur dort. Als Resultat des Versagens des Kongresses, mich zu unterstützen, als es um die Notfalllegislatur ging, um die Autoindustrie zu retten, ja? Um Teile der Autoindustrie zu konvertieren, um es zu retten, und zwar für die Dinge, die wir brauchen, nämlich Infrastrukturentwicklung, ja? Flüsse und alle möglichen Dinge, die also Hochtechnologie-Ingenieurkapazitäten brauchen, die in der Autoindustrie liegen. Und das wird jetzt alles weggeworfen, auf den Müll. Ja, und das hat natürlich einen Effekt auf die Gemeinden. Das hat einen Effekt auf die Leute in den Vereinigten Staaten. Das sind die lebenswichtigen Themen, ganz persönlich für diese Leute. Und das heißt, man muss diese Themen, die diese Leute persönlich erfahren, jeden Tag, und muss das verbinden mit der Politik und der Politik, die gemacht werden soll, national und international. Und dann kriegt man auch eine Reaktion. Weil jetzt reagieren sie nicht, weil sie können sie nicht. Worauf sollen sie denn reagieren? Was zum Teufel sollen wir denn machen, sagen sie sich. Ja? Macht das überhaupt Sinn, irgendwie einfach so weiterzumachen, wenn wir überhaupt nie in der Lage sind, irgendwas zu tun? Man muss denen eine Verbindung zeigen. Wo ist das heiße Thema? Wo geht man hin? Ja? Wo drückt man zuerst auf? Wie verstehe ich das hier? Ja? Und was wird getan, um das zu reparieren? Und das ist das Problem. Und daher, ja, man muss die Leute in den Prozess einbringen, aus zwei Gründen. Man braucht eine populäre eine Massenbasis, weil sonst gewinnt man keine Wahlen. Und zweitens, wenn man Leute in der Bevölkerung nicht in der Tiefe in diese Themen mit reinbringt, um die es geht, dann werden sie nie verstehen, worum es eigentlich geht. Die meisten Menschen da draußen verstehen nicht, worum es wirklich geht. Sie verstehen nicht, was die Gründe für die Probleme sind, und sie wissen nicht, wo der Griff ist, an dem man ansetzt, wo der Hebel ist, den man ziehen muss. Wenn man sie allerdings involviert in politische Kampagnen, Und große Politik des nationalen und internationalen Bereichs bis zu deren Leute, bis sozusagen vor die Haustür bringt, dann werden diese Leute das Vehikel werden, durch das man die Bevölkerung ausbilden kann über diese Fragen. Und so macht man Politik.
Nochmals, für das Live-Publikum oder das Internet-Publikum sei gesagt, wir können Fragen stellen. Sie können diese Fragen, sollten Sie natürlich einreichen. Schreiben Sie auf, was Sie fragen wollen und geben Sie sie an die Personen hier. Lynn, wir haben eine Reihe von Fragen, die eingereicht worden sind zum Thema des Amoklaufes in Blacksburg, das stattfand vor einigen Wochen. Das ist ein, diese Frage ist eigentlich von dem Kongressausschuss, Frauenausschuss des Kongresses. Sie sagt, viele Leute haben darauf reagiert mit der Tragödie, mit der Frage nach strengeren Waffengesetzen. Aber wir können uns auch darüber einigen, dass Leute mit Geistesverwirrung keinen Zugang zu Waffen haben sollen. Ich habe noch nie gesehen, dass strengere Waffengesetze so eine Tragödie verhindern. Ich habe Ihre Leute gesehen mit Schildern, die Dick Cheney dafür verantwortlich machen. Ich habe mir auch Ihre Bemerkungen angeschaut, obwohl ich sie mir nicht in aller Tiefe angeschaut habe, über diese Tragödie und Videospiele. Und ich entnehme dem, dass Sie Videospiele der Art illegal machen wollen. Sie sagten, Babyboomer sind die Laborratten, denen mit halluzinogenen Drogen im großen Maßstab Schaden zugefügt worden ist. Ich denke, dass wenn Sie tatsächlich ernst machen, damit diese Spiele illegal zu machen, werden Sie wahrscheinlich den größten politischen Kampf ihres Lebens haben. Andererseits sind die Summen, die Geldsummen, die darin hineinfließen, enorm. Es gibt auch eine ausdrückliche politische Agenda im Zusammenhang mit diesen Spielen. Und letztlich sind viele junge Leute, wenn nicht tatsächlich süchtig, dann doch zumindest ziemlich hartnäckig hinter diesen Spielen. Und die einzige, wie wir diese jungen Leute von diesen Spielen wegbekommen, ist, wenn man sich der jungen Leute annimmt und sie davon überzeugt, dass sie schon wieder als Laborratten benutzt werden von Leuten, die sie normalerweise als ihre Feinde sehen würden. Ich rede nicht davon, dass ich Ihnen irgendwie einen Trick zeigen will, sondern ich frage mich, ob Sie diese gesamte Frage ein bisschen mehr beleuchten könnten. Es gibt zwei Themen hier, die miteinander zusammenfallen. Von strategischer Bedeutung, politischer Bedeutung. Das ist kein lokales Thema, sondern ein strategisches. Wenn man zurückgeht zu den 1970er Jahren, als ein Nebenprodukt des Euphorie-Rausches, der Nixon-Regierung, dann hatten sie die Präsentation wie von Samuel Huntington durch ein Buch, das hieß dass Der Soldat und der Staat. Präsentation, Einführung einer Politik dessen, was schon angefangen worden war, nämlich die Intention war eine Veränderung der Militärpolitik, die dann vor allen Dingen mit Cheney ins Amt kam, ab etwa 1989, als er Verteidigungsminister war. Diese Reform in Militärangelegenheiten war eigentlich die Idee die schon, und Felix Rohatyn ist einer der großen Befürworter und Förderer dieser Sache, auch George Shultz. Deswegen wollen einige Demokraten nicht darüber reden, weil sie Geld von George Shultz oder Felix Rohatyn bekommen. Die Politik war, das Militär der Regierungen zu eliminieren und den logistischen Aspekt der Militärunterstützung zu nehmen und sie den Privaten zu übergeben, wie Halliburton, zum Beispiel in Irak. Die größten Ausgaben sind nicht für das Militär, sondern für Halliburton und ähnliche Firmen, die also Gewinne einfahren für Militäraufgaben. Aber die Idee war, das Militär zu eliminieren als eine Regierungsfunktion, als eine traditionelle Regierungsfunktion und sie zu ersetzen mit so etwas wie römischen Legionen. Und es waren nichts weiter als Exterminierungsschwadrone wie die Nazi-SS. Später dann, die SS-ähnlichen Gruppen. Es gab eine wissenschaftliche Frage, die dort schon in dieser Periode mit reinspielte. Wie konditioniert man einen Menschen, um ein ein kaltblütiger Killer zu sein, der den Menschen nicht als Menschen ansieht, wenn er sieht, wenn er schießt. Nun, sie haben es entwickelt und diese Technik wurde für das US-Militär entwickelt, für spezielle Trainingsprogramme, für Infanterie. Und dann wurde es verbreitet für Privatunterhaltung von Jugendlichen. Damit hat man zum Beispiel auch Polizeiwachmänner ausgebildet. Zum Beispiel es gab einen Bürger in der Bronx, einen Afroamerikaner, der aus seinem Haus heraustrat und umgeben war von Polizisten, die seinen Ausweis sehen wollten. Und als er in seine Tasche griff, wurde er erschossen, wurde er durchlöchert von Kugeln. Und das war das Resultat von dieser Art von Polizeiwachmännern, dass sie auf diese Art und Weise schießen, dass sie ihr Magazin leer schießen. Und die Glock-Pistole hat zum Beispiel eine hohe Kapazität an Kugeln. Bang, 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 bang. Und eine Tötungsrate von etwa 50% systematisch. Ein gehirngewaschener Zombie. Die Technik, die hier eingesetzt wird, wurde entwickelt, vor allen Dingen seit dem Jahre 2000 an. 2000 gab es eine Krise in der sogenannten Technologieindustrie. Microsoft und so weiter waren in Gefahr, weil der gesamte Geldfluss, das in das Technologieprojekt floss, in Gefahr waren. Und da diese ganze Geldwand plötzlich aufhörte, waren diese Firmen in Gefahr. Und plötzlich haben sie entdeckt, dass diese Spiele, diese Killerspiele, eine gute Alternative für Geldgewinne waren. Und die Art und Weise, wie sich die Computerindustrie verändert hat, war, dass sie zunehmend davon abhängig ist von der Entwicklung von Killerspielen. Und das ist heute eine der größten Einnahmequellen für die Computerindustrie. Und deswegen ist einer der Unterstützer der demokratischen Partei wie Microsoft, ist einer der größten Unterstützer in diesen Spielen. Daher kriegen sie nämlich ihr Geld. Wie behandelt man also die Masse der Bevölkerung? Wie behandelt man sie, indem man sie in Tötungsmaschinen verwandelt, wie es aufgeschrieben worden ist in The Soldier and the State, der Soldat und der Staat von Huntington. Einige von denen, die rausgehen und Killer sind, haben noch nicht mal jemals eine Waffe angefasst. Zum Beispiel der junge Mann, der jetzt nicht in seinen Teens war, sondern der hat diese Pistole zum ersten Mal in die Hand genommen und hat geschossen und sofort getötet. Er hatte noch nie vorher den Abzugshahn gezogen. Aber er hatte es schon mal an einem Computerspiel gemacht. Und das ist die Art und Weise, wie es funktioniert. Dieser Typ hat natürlich gezeigt, dass er auf Schussanlagen sicherlich ausgebildet worden ist, aber seine Persönlichkeit wurde zerstört, so wie es passierte, durch Videospiele, und zwar hauptsächlich von Microsoft-Videospielen. Und deswegen kommen diese zwei Dinge zueinander. Auf der einen Seite gibt es den ersten Angriff, das war dieses Buch Der Soldat und der Staat, wo man mit der Gesellschaft SS-ähnliche Tötungsmaschinen schafft. Und zwar genau wie die SS-Leute, die in den Konzentrationslagern gearbeitet haben. Dieselbe Mentalität. Menschen mögen normalerweise nicht, Menschen zu töten. Scharfschützen töten nicht gerne, sondern es gibt eine natürliche Reaktion dagegen. Aber wie schafft man das, dass man Leute dazu bringt, zu töten, töten? Zum Beispiel diese Spiele, bei denen man Polizisten umbringen muss. Da gab es ja neulich einen Fall, wo drei Polizisten getötet worden sind, als Resultat von dem Spielekonsum. Auf der einen Seite gibt es also die Idee, dass man das Militär eliminiert, privatisiert, wie die SS, wie die Nazi-SS. Und dann für diese neue Art von Militär rekrutiert, indem man also in die Zivilbevölkerung hineinreicht, um junge Leute zu rekrutieren, die genau im militärfähigen Alter sind, und sie zu trainieren in Killertechniken, die ähnlich sind den Legionen, die massenhaft Leute umgebracht haben. Denken wir, dass das ein Verbrechen ist? Den Verkauf und die Werbung für so eine Sache ist an sich ein Krieg, ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und wir sollten diesen Leuten wirklich ein Nürnberg-Tribunal bereiten. Und das sagt uns auch etwas über die Gesellschaft, in der wir drin leben. Das sagt uns eine ganze Menge über Cheney, denn Cheney war das Hauptinstrument darin. Nicht nur Cheney, sondern auch Felix Rohatyn. Felix Rohatyn, dieses Middlebury-Monster aus Middlebury in Vermont, dem Zentrum für Rassismus, traditionellen Zentrum für Rassismus in den Vereinigten Staaten, Vermont. Und ein Zentrum für Faschismus in Vermont. Und Felix Rohatyn, der dort seinen Abschluss gemacht hat, aber auch noch andere mehr satanische Sachen, ist der Hauptsponsor dieser Sachen im privaten Sektor. Er ist in diesem Privatsektor. Er ist ein Faschist. Er wurde ausgebildet von denselben Leuten wie die hinter Hitler waren, in Europa, von Frankreich aus. Das heißt, wir haben also in Amerika, in unserem Land, einen Nazi-SS-Typen an der Macht. Und Cheney ist einfach nur ein Symptom dafür. George Shultz ist ein Symptom dafür. Die Vereinigten Staaten, dass sie in Chile Pinochet an die Macht gebracht haben und ihm Rückhalt gegeben haben bei der Operation Condor. Nazi-ähnliche Morde, das ist ein Symptom dafür. Wir müssen uns also klar machen, das ist nicht nur ein soziales Phänomen oder Problem, das als soziales Problem behandelt werden muss, so wie das Drogenproblem beispielsweise, sondern das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und die darin Anteil nehmen, sollen davon in Kenntnis gesetzt werden, dass das so ist. Und wir haben folgende Information über dich. Willst du Schluss machen?
Okay, next
Die nächste Frage kommt von einem Menschen aus dem Haus, aus dem Repräsentantenhaus, und ihr Komitee hat direkt mit solchen Fragen zu tun. Und sie sagt, Lynn, angesichts der Größe der Krise auf den Hypothekenmärkten und die Anzahl von Schließungen und Zwangsräumungen von Häusern, denen wir uns gegenübersehen, werden natürlich normale Sachen jetzt nicht funktionieren. Ich verstehe ja, dass Sie gefragt haben, dass Sie um ein Moratorium gebeten haben, was diese Räumungen angeht. Aber meine Frage ist, wie genau soll das funktionieren? Ja. Und was wäre die Reaktion der Finanzgemeinde auf solch eine Politik? Und die Reaktion der Finanzgemeinde ist nicht so wichtig. Denn, naja, wir sind an einem Punkt, wie ich in meinen ersten Bemerkungen gesagt habe, wir sind an dem Punkt, wo das Finanzsystem auseinanderfällt. Das Finanzsystem ist wenigstens moralisch und aber auch in anderen Richtungen kriminalisiert. Das heißt, abgesehen davon, dass die Finanzgemeinde bestimmte Informationen hat, die wichtig sind für uns, sind sie nicht besonders interessant für uns. Wir müssen diese ganze Finanzgemeinde übernehmen. Und das bedeutet, dass wir Dinge nicht einfach dicht machen. Ja? Einige Sachen sicherlich. Ja? Spielcasinos werden unmittelbar geschlossen, sofort. Ja? Also die ganze Wett- und Spielindustrie. Das wird also eine ganze Menge helfen. Ja? Und das wird einigen Leuten noch einen richtigen Schock versetzen, dass sie endlich aufhören, Prostituierte zu sein. Weil das ist, was Glücksspiel ist. Ja? Bestimmter Typ in New York wird das vielleicht nicht mögen oder wird mich vielleicht das dafür nicht mögen, aber der mag mich sowieso nicht, was soll's. Ja, ich würde einfach sagen, ha, du bist gefeuert. Ja, gefeuert. Ja, Donald, mach dir keine Sorgen, du bist raus. Deine Zeit ist abgelaufen. Was wir also machen müssen, ist, wir wollen keine Instabilität. Wir wollen keine soziale Instabilität. Was wir haben wollen, ist, wir würden Folgendes sagen. Sie wohnen in einem Haus. Räumungszeit scheint gekommen, aber Sie bleiben da drin. Ja, aber was mit unserer Hypothek? Nun, das wird alles reorganisiert. Wir registrieren das als eines der Häuser, das einen gewissen Anlagewert hat, aber wir werden diese Hypothekenindustrie in ihrer jetzigen Form dicht machen. Und wir werden auch das Bankensystem übernehmen. Ja. Wenn wir das nicht tun, dann werden die Banken untergehen. Die Banken der USA kontrollieren die USA nicht. Hedgefonds, die hauptsächlich in den Cayman Islands sitzen, ja, die Cayman Islands, die dem britischen Empire gehören, sie sind der dominierende Faktor. Und die Hedgefonds sind der dominierende Faktor im US-Bankensystem derzeit. Ja. Die besitzen quasi das US-Bankensystem, entweder durch Schuldenverhältnisse oder andere Finanzmittel. Das heißt, was wir tun wollen, ist, wir wollen die Banken am Leben behalten. Denn hier geht die Industrie und andere normalerweise, die gehen hier ihre normalen Wege. Das heißt, dieses System wird von uns eingefroren. Wie geht es dann weiter? Nun, die Maßnahmen, die wir ergreifen werden, wir werden das Federal Reserve System für bankrott erklären und in Regierungsbesitz übergehen lassen. Die Verfassung gibt uns Mittel, um das zu tun. Denn wenn es bankrott ist, dann ist die Souveränität der US-Regierung, kommt die Souveränität der US-Regierung ins Spiel, was die Währung angeht und das Bankensystem. Ja, das Federal Reserve System ist gemismanaged worden, ja, besonders durch Herrn Greenspan. Ja. Das heißt, wir übernehmen das einfach, denn hier ist ein totales Chaos draus geworden. Die ganze Sache ist bankrott. Und an dem Punkt ist die Bundesregierung in den USA die einzige Agentur, die mit sowas überhaupt noch umgehen kann. Das heißt, sie übernimmt das Bankensystem. Und wie? Indem sie das Federal Reserve System übernimmt. Ja. Ja. Man sagt den Bankers natürlich, nicht schießen. ihr bleibt erstmal hier. Ja. Das alles wird jetzt von der Regierung übernommen. Unsere Besorgnis ist, dass Dinge, die unmittelbar passieren müssen im Bankenwesen, dass sie auch passieren. Dass die Finanzierung von dies, das und jenem, dass das garantiert wird durch die Regierung. Und wir werden das managen, wir werden das reorganisieren. Ja, wir werden eine ganze Menge dieser Schulden abschreiben, eine ganze Menge Schulden einfach löschen. Ja, ganze Kategorien von Schulden, zum Beispiel Wettschulden, die werden einfach abgeschafft. Und wir werden ein Bankensystem erschaffen, was die amerikanischen Menschen, die Industrien und die Bundesstaaten auch brauchen. Ja, wo sie also ein gesundes Business fortsetzen können, auf eine gesunde Art und Weise, wie es normalerweise läuft. Ja, das haben wir in den 30er Jahren gemacht. Ja, auf einer kleineren, auf kleineren Maßstab. Ja, man sagt, Sie sind bankrott, aber Sie sind da und Sie sind hier, um der Gemeinde zu dienen. Das heißt, Sie bleiben in Ihrem Job und tun die Dinge, die Sie tun sollten. Und die Dinge, die Sie nicht tun können, die werden Sie auch nicht tun. Und wir werden also eine ganze Menge Untersuchungen machen müssen, um herauszufinden, wer bezahlt wird, wer sein Geld kriegt und wer nicht. Und das ist ein Bankrottverfahren. Und zwar ein konstruktives Bankrottverfahren. Wir werden entscheiden, wer bezahlt wird und wer nicht. Und es werden einige Billionen Dollar geben, die niemals bezahlt werden. Denn eine ganze Menge davon war einfach Schummelei. Also wir werden entscheiden, was richtig ist und was geschummelt ist. Und wahre Werte werden auch gewürdigt werden. Ja, was erschlichen wurde, ist erschlichen worden. Und mit dieser Art und Weise geht man daran. Denn wir können keine Massenräumungen von Häusern haben. Wir können Menschen nicht einfach in Läuse oder Ratten verwandeln, die durchs ganze Land rennen, um irgendwas zu essen zu finden. Wir können nicht die Zerstörung lokaler Gemeinden haben. Das gibt's nicht. Das ist eine moralische Frage und die überwiegt hier. Man sagt, ja, Sie sind Teil hier des amerikanischen Systems, der amerikanischen Gesetze, der amerikanischen Lebensweise und so weiter. Und das wird bleiben. Und das, was zurückbezahlt werden muss von diesen Schulden, wird eventuell dann auch mal zurückbezahlt werden. Aber erstmal wird eingefroren und in der Zwischenzeit muss das Leben weitergehen. Das Geld, das man auf Kredit braucht und das man verdient, wird man bekommen. Das Haus, in dem man wohnt, wird man behalten. Wenn man als ehrlicher Mensch, ohne dass man was falsch gemacht hat, wird man auch nicht bestraft. Denn wir brauchen diese Menschen. Wir brauchen die Menschen in ihren Gemeinden. Wir brauchen sie mit einem sicheren Familienleben. Wir wollen nicht, dass die Kinder verrückt werden oder sich betrinken oder verrückte Sachen tun. Man muss an menschliche Werte denken dabei. Es geht nicht um Regeln, die von irgendwelchen Leuten aufgestellt werden. Das fundamentale Prinzip, das in der Präambel der Verfassung zum Ausdruck kommt, das ist das moralische Gesetz der USA und das ist das höchste Gesetz der USA und das höchste Gesetz der Verfassung. Und jeder andere Teil der Verfassung ist diesem untergeordnet. Ähnlich wie es eben auch in der Unabhängigkeitserklärung ausgedrückt wurde, aber mit etwas anderem Effekt. Ja, das ist Leibniz' Konzept, das er gegen John Locke zum Ausdruck brachte. Ja, die US-Verfassung am Anfang war einfach eine Ablehnung von John Locke. Ja, die Sklaverei war auf John Lockes Philosophie aufgebaut. Ja, das war ein Produkt davon. Ja, und wir akzeptieren keine Sklaverei. Was wir respektieren, ist, dass die Regierung die Agentur ist, die verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Gemeinwohl weitergetragen wird. Und zwar nicht nur für uns, sondern für unsere Nachfahren. Das ist das Grundgesetz, das fundamentale Gesetz unserer Republik. Und wir werden Wege finden, innerhalb des Konstruktes der Verfassung sonst, um diesem Ziel auch nachkommen zu können. Ja? Bei einem Bankrott? Kein Problem. Das Gesetz des Allgemeinwohls, was im griechischen Agape genannt wurde, übernimmt hier.
Die nächste Frage wurde über das Internet empfangen, und zwar von Herrn Derek. Und heißt, ich würde gern Quincy O'Neill gratulieren und Vanille Innocentes für Ihren Erfolg hier in Kalifornien. Ich möchte auch Ihnen, Lynn, danken für Ihre wundervollen jungen Leute, die uns den Weg zum Impeachment gezeigt haben. Es gab nicht eine einzige anwesende Person, die leugnen könnte, dass sie die Führung übernommen haben in der Partei, um das Impeachment, die Amtsenthebung von Cheney auf den Tisch zu legen. Ich habe während des Parteitages zwei sehr muntere junge Leute gesehen und es waren Dick Cheney und Al Gore. Das war natürlich genial von ihren jungen Leuten gemacht und hat Hunderte von Leuten dazu gebracht, fasziniert dahin zu schauen. Für diejenigen, die sich nicht daran erinnern, wer Al Gore ist und wofür er stand, können Sie uns bitte noch ein bisschen Hintergrundwissen verraten?
Well, they're both fascists.
Naja, Gore und Cheney sind beides Faschisten. Ja, das stimmt wirklich.
Al Gore.
Und ich, haben Sie schon jemals von diesem Landlied, Volkslied gehört? The Company Store? Der kleine Firmenladen? Wer besaß den Firmenladen, der berüchtigt dafür ist, für diesen Song, für dieses Lied, The Company Store? Al Gore persönlich. Al Gore ist in seiner Essenz ein Faschist und er kommt aus den Sümpfen von Tennessee, von seinem Stammbaum her. Er ist ein bestätigter Rassist. Er hat Dinge gemacht, wo die er angeklagt werden kann. Er ist schuldig. In Afrika ist er ein Rassist. Er ist ein tötender Rassist in Afrika. Er ist allerdings auch registriert als Demokrat, wie viele führende Persönlichkeiten des Ku Klux Klan beispielsweise. Und er kommt genau von diesem Hintergrund. Ja, wie auch immer. Für mich, als ich bei Truppentrainings in Texas involviert war, da hatten wir Leute von überall her, vom Sumpf in Brooklyn und Tennessee, um sie auszubilden. Und ich kann Ihnen sagen, die waren ein großes Problem. Die waren betrügerisch, wie sonst was. Ich habe also den Typen kennengelernt und einige Jahre vor kurzem, vor einigen Jahren war ich in Nord-Alabama und Nord-Mississippi und ich habe mir einige Polizeiwachenmänner angeschaut und habe in deren Gesichten genau dieselben Typen gesehen wie die Hardcore-Rassisten zu meiner Zeit in Camp Barkley in Texas von 1944, als wir solche Leute versucht haben auszubilden. Und es stimmt. Al Gore ist genau dieser Typ. Er hat das auf dem Kerbholz. Er hat es von seinem Vater geerbt. Und das ist das Problem. Cheney ist genau dasselbe. Cheney war ein Arbeiter für die Telegrafenmasten und sie haben nicht zugelassen, dass er die Masten hochläuft. Er war ein Football, American Football Star und er wurde von seiner späteren Frau aufgegabelt und man hat ihn dann aufgebaut und hat ihn in eine Position mit großem Vermögen bei Halliburton reingesetzt, aber er ist ein Dieb. Und er wurde also zusammengesetzt mit George Bush, der für gar nichts zur Verantwortung gezogen werden kann, weil er noch nicht mal weiß, wer er selber ist. Aber das ist genau die Situation. Dieser Typ ist zu nichts zunutze. Und jeder, der die Vereinigten Staaten kennt, wie ich, und verschiedene Leute aus verschiedenen Teilen des Landes kennengelernt hat, die verschiedenen Typen, und du kommst da rein und du riechst diese Sache, dann weißt du genau, womit du es zu tun hast. Ich kann nicht verstehen, wie irgendjemand dumm genug sein kann, nicht zu wissen, was Al Gore ist nach einer kurzen Beweisprobe seines Verhaltens.
This is another question received via email.
Also noch eine Frage, die wir über E-Mail bekommen haben, von Sue Daniels, dem Finanzmeister der Smith County Federation of Labor und ehemaliger Gewerkschaftsvizepräsident. Vizepräsidentin. Ihre Frage ist, Lynn, ich bin perplex. Warum gehen die Börsen immer höher und höher und höher und brechen Rekorde, während unsere ganzen Industrien und Lebensstandards und so weiter runterfallen? Ja? Wir verlieren Hunderttausende von gut bezahlten Jobs, während die Börsen hochgehen. Der Dow Jones bricht täglich Rekorde, während die Welt zur Hölle geht. Was denken Sie denn über diese Situation? Nun, in der Arbeiterbewegung sollte man das ja mitkriegen, dass die Beschäftigung immer weiter, immer mehr abnimmt, während Casinos weiter zunehmen. Der Börsenhandel ist keine Reflexion der Wirtschaft, sondern das ist ein Casino. Und das Casino geht auf und das Casino geht ab. Und derzeit wird dieses Casino von London kontrolliert und nicht von New York. Und das funktioniert so, dass das dominante Interesse heute in der Welt in London zentriert ist, nicht notwendigerweise in der Stadt London, aber im britischen Imperium. Die größte Hedgefonds-Operation in der Welt heutzutage kommt aus den Cayman Islands. Und die Cayman Islands sind das Zentrum, das direkt von der britischen Monarchie kontrolliert wird. Ja, man nimmt sich zum Beispiel den Fall Spanien. Ja, es gibt zwei Banken, die Banco Bilbao und Banco Santander, die also nicht nur die Immobilienblase kontrollieren, sondern auch die größten Ausbeuter von Südamerika sind, speziell Brasilien, Argentinien, ja, diese Länder. Und das auf der ganzen Welt. Ja. Hedgefonds heute und die Finanziers, die damit assoziiert sind, kontrollieren die Welt. Und die Börse in den USA ist ein Witz. Das ist nur so ein Anhängsel dieses Casinos. Es hängt von den Hedgefonds ab und ist nicht repräsentant für irgendeine Firmenproduktion oder ein vernünftiges Bankwesen in den USA. Die Banken in den USA selbst sind Körperschaften, die völlig ausgesaugt werden von diesen Hedgefonds. Die Hedgefonds fressen die Industrie in der Welt auf, rennen dann weg und lassen die leeren Hüllen liegen. Und die Hedgefonds werden auch zusammenbrechen. Aber in der Zwischenzeit hat die Queen von England mit einem ganzen Haufen Blutsauger, die in kleinen Boxen statt Büros sitzen in den Cayman Islands, beherrscht die Welt und kontrolliert die Welt dadurch. Und die Entscheidung, die jetzt bevorsteht, ist bei diesen Leuten, ob sie den US-Dollar und die US-Wirtschaft kollabieren lassen sollen oder nicht. Das heißt, im Moment, um den US-Dollar zu stützen, und weiter aufzublasen, obwohl er bereits komplett vor dem Kollaps steht. Aus dem Grund bringen sie die Börse nach oben. Nicht durch irgendwelche Werte, sondern durch Spekulation mit Milliarden. Und nichts davon ist real. Das ist wie Wetten in einem Spielcasino. Das ist, was die Hedgefonds sind. Wettgemeinschaften. In so einer Art Riesenspielcasino. Die Welt ist von einer Finanz- und Produktionswirtschaft in eine Wettwirtschaft entwickelt worden. Die haben die Autoindustrie ausgebeutet.
Ja,
haben sie das gekauft, irgendwas reingesteckt, was diesem Wert der Industrie entspricht? Nein, die haben sie ausgebeutet, einfach geklaut. Sie haben das Geld für diese Diebstahloperation hier und da geparkt, aber aber wenn man sich die Einheiten anschaut, die dazu gehören, die haben nicht den Wert, den sie scheinbar repräsentieren sollen. Und das Schlüsselding hier ist, die Briten haben sich noch nicht entschieden, den US-Dollar absinken zu lassen. Und solange versuchen sie, die US-Bevölkerung zu manipulieren. Oh, 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 die Börsen gehen hoch, super, super.
Ja,
das ist wie so ein Hamsterrad, ja. Jetzt geht's hoch.
Die nächste Frage, Lynn, kommt von Michael Balls aus Saginaw, Michigan, der im Vorstand des CAP-Programms ist und er ist auch bei der Bundeskreditanstalt im Aufsichtsrat und Teil der Big Brothers von Saginaw County. Ich habe einige miteinander verknüpfte Fragen für Sie. Nummer eins, haben Sie einen Plan für die Vereinigten Staaten, etwas zu tun, auch jetzt in diesem späten Stadium, das die Automobilindustrie retten könnte? Denn ich bin in Saginaw und Toyota wird gerade übernommen. GM verliert an Aktien und wir verlieren Arbeit. Für jeden Arbeitsplatz, der in der Automobilindustrie verloren wird, werden 5 weitere Jobs verloren. Und das Einkommen und die Lebensstandards werden in den Keller gebracht. Und nicht nur hier im Staat Michigan. Darüber hinaus haben die Leute keine Hoffnung, wenden sich Drogen und Alkohol zu. Wir sehen also junge Leute und auch andere mehr involviert mit Drogen, Problemen, Hoffnungslosigkeit als jemals zuvor. Sie glauben, dass man ihnen die Zukunft gestohlen hat. Ich bin ein langjähriges Mitglied von Big Brothers in diesem Land. Aber was ist Ihre Nachricht für diese Leute? Zunächst mal müssen wir etwas zeigen, was wir jetzt auch in Kalifornien gezeigt haben. Es gibt eine Kraft, die entfesselt ist und sich aufbaut in den Vereinigten Staaten, die Anlass zur Hoffnung gibt. Und vor allen Dingen nach der schamlosen Verhalten des Kongresses in Verbindung mit meinem Vorschlag, schon am Anfang 2005 für die Automobilindustrie. Wir haben also erfolgreich die Sozialversicherungssysteme gerettet, aber als ich dann das Thema Automobilindustrie aufbrachte und warnte, dass sie zugemacht werden würde, haben sie nichts gemacht. Und das war international, nicht nur national. Was ich damals vorgeschlagen habe, wie Sie sich erinnern können, war, dass es offensichtlich war, dass die Automobilindustrie übergebaut war als eine Automobilindustrie. Es gab eine Menge Schwindeleien, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, aber es war nicht da. Es war nicht in der Wirtschaft und es gab zu viel Abhängigkeit Amerikas von der Automobilindustrie. Zum Beispiel gab es ja viele Verkehrsstaus vor allen Dingen. Und in Loudoun, Virginia, es war verrückt. Es ist eine Situation, wo man Häuser baut und spekuliert. Und wie unterstützt man das? Nun, die Leute müssen dann von Virginia über das ganze Land hin und her fahren und verstopfen das Land mit Autos. Es gibt keine Industrie lokal, keine Entwicklung in irgendeiner Weise. Man errichtet dort irgendwelche Schachteln. Die kosten also $650,000 und werden jetzt auf $25,000 wird der Preis sinken. Und es war wirklich ein wahnsinniger Herangehensweise an die Struktur. Wahnsinnige Spekulation, während Agrikultur und Industrie zerstört worden ist. Die Art und Weise, wie man eine Wirtschaft hat, als sie funktionierte, wie man sie in Wirtschaft sah, war, wo man Gemeinden hatte, die sich selbst erhalten konnten, wo man maximal eine halbe Stunde von seiner Wohnung zur Arbeit fuhr, meistens mit öffentlichen Transportmitteln, ohne Auto. Und man hatte eine sich selbst unterhaltende, profitable Wirtschaft, lokal. Und sie würden und über diesen Staat verteilt gab es dann also lokale Wirtschaften und auch eine Staatswirtschaft, die diese lokalen Wirtschaften subsumierten. Und was man heute hat, ist vor allen Dingen eine Menge Verstopfung, weil man die Sachen von da nach da transportieren muss. Und dann hat man die Landwirtschaft in eine reine Häuserbauwirtschaft überführt, wo es noch nicht mal Abwasseranlagen gibt. Und jetzt werden die Häuser von einem Wert von $700,000 auf vielleicht $200,000 runter abstürzen. Und dann, wer bezahlt aber die Steuern? Denn die Steuerrückfluss hängt also von dem Häusermarkt ab. Und es wird bald keinen mehr geben in diesem Staat oder in dieser Gemeinde. Es wird eine Panik geben, eine Desintegration. Mein Vorschlag ist also ganz einfach, bei diesem Unsinn, der davon starten geht. Was macht man? Also, nun, ganz einfach, man schaut sich die Produktionskapazität an in den Gemeinden und schaut sich an, wo gibt es Fähigkeiten, wo gibt es Staaten, in denen die Region ausbalanciert ist. Und man sagt, bleibt, wo ihr seid, lebt, wo ihr lebt, arbeitet, wo ihr arbeitet. Wir werden die Industrien, die Autos oder Autoteile produzieren und sagen, hier, was könnt ihr noch produzieren? Wenn wir zu viele Autos produzieren, um diese Wirtschaft zu unterhalten, was können wir noch produzieren? Was zum Beispiel mit einem Wassersystem? Das gesamte Ohio- und Mississippi-Flusssystem ist nicht entwickelt, es bricht auseinander. Wer kann die Dinge herstellen, um das Problem zu beheben? Zum Beispiel die Automobilindustrie, die alles herstellen kann. Wer könnte ein neues öffentliches Verkehrssystem herstellen? Nun, die Automobilindustrie. Durch das Maschinenbauprinzip. Die können alles Mögliche machen. Also, wir haben im Moment unglaubliche Bedürfnisse von Produkten, die keine Automobile sind. Wir haben Leute, die dort beschäftigt sein bleiben sollen, wo sie sind, wo sie leben. Und wir müssen ihnen ein neues Produkt geben, das sie jetzt relativ schnell herstellen können. Eine gute Gruppe von Ingenieuren kann innerhalb eines Jahres so gut wie alles herstellen. Und sie können vom Designstatus ein neues Produkt herstellen. Also, was machen wir? Wir müssen uns dem Grund des Problems nähern. Und das Problem war inhärent in dem, was in Washington los ist. Es gab eine Absicht, eine Entscheidung, Amerika zu deindustrialisieren und ihre Automobilindustrie in andere Länder zu überführen und sogar dann, wenn sie Automobile herstellen, sie nicht von amerikanischen Firmen herstellen lassen, sondern von ausländischen Firmen auf amerikanischem Boden. Das heißt also, man feuert Amerikaner und stellt sie in ausländischen Firmen an, zu einem Bruchteil dessen, was sie vorher verdient haben. Das Problem ist also ein Problem von dem Wahrnehmen von nationalem Interesse, dass wir uns unserer Leute, unserer Menschen annehmen. Und dass das nicht passiert ist, weil Felix Rohatyn das nicht erlaubt hat. Ich weiß es noch von der Kampagne Anfang im Frühjahr 2004, wo er eine Kampagne machte gegen mich bei diesem Thema. Sein Argument war, wir wollen keinen neuen Franklin Roosevelt jemals wieder. Das sind Franklin Roosevelt Methoden. Und wir wollen das nicht. Es gibt eine Krise und dann kommt so ein Verrückter wie Franklin Roosevelt. Und die Gefahr ist, dass so einer wie er, ein potenzieller neuer Franklin Roosevelt, reinkommt und das macht, was Franklin Roosevelt macht. Und seine Kampagne war genau gegen mich. Und er ist tatsächlich ein... Er ist ein Faschist. Und er ist ein Faschist, ich bin das, was ich bin, und wir passen nicht zusammen. Das ist das Problem. Es ist kein gesetzmäßiges Problem, das in irgendeiner Weise sich synthetisch oder autonom innerhalb der Vereinigten Staaten entwickelte. Es war ein Problem, das hereingebracht worden ist von internationalen Interessen, das die Absicht hat, Amerika zu zerstören und es zu berauben seiner Infrastruktur, seiner Landwirtschaft. Wir werden als Nation ermordet. Und deswegen müssen wir uns den Rücken gerade machen und die Alternative dafür definieren, was diese Leute machen. Biokraftstoffe zum Beispiel nicht. Lasst uns doch ein Infrastrukturprogramm haben. Lasst uns ein Programm aufstellen für nationale Transportsysteme. Lass uns der Frage der Energieknappheit annehmen. Lass uns des Problems annehmen, dass man nicht mehr sauberes Trinkwasser bekommt aus den meisten Wasserhähnen in diesem Land. Und viele andere Probleme, denen man sich annehmen muss, indem man die Industrie entfesselt. Das wird die sich selbst bezahlen wird, sich selbst amortisieren wird. Und die Menschen hineinbringt in Missionen, um das zu tun, was sie fähig sind zu tun. Um das wieder aufzubauen, was man zerstört hat, vor allen Dingen ab Nixon. Was man absichtlich zerstört hat durch eine ausländische, internationales Finanzinteresse. Und das ist unsere Tradition geworden. Wieso mischen wir uns nicht einfach ein und sagen, verzieh dich, wir wollen unser Land zurückhaben.
Denn ich werde mich von einigen der heimischen Fragen abwenden und mich Fragen zu wenden, die also vom Publikum hier aus anderen Teilen der Welt hereingekommen sind. Hier haben wir eine Frage von jemand, der mit einer lokalen Beratungsfirma assoziiert ist. Das heißt hier, Mr. Lurish, warum ist die Führung in Washington, demokratisch und republikanisch, so sehr darauf erpicht, die Nation Sudan zu zerstören? Es gab mal einen fetten Mann namens Lord Kitchener. Und 1898 hat er sich eine Armee von Ägyptern genommen, um Rache zu üben für eine Niederlage britischer Interessen. Ja, so ein Typ namens Chinese Gordon, der lokale Honcho, der Schläger war. Und die lokale Bevölkerung hat sich da versammelt, hat den Chinese Gordon umgebracht. Und ich hatte das Privileg, eines Tages in einem Gebäude zu stehen, so der Eingangsbereich eines Gebäudes mit Treppen zu beiden Seiten. Und auf einer Wand gibt es eine Plakette, die an den Platz erinnert, wo die lokalen Einwohner Sudans die Hölle aus Chinese Jordan herausgeschossen haben. Und das ist auch der Platz, an dem George H.W. Bush mal gestolpert ist, als Vizepräsident oder Sündenpräsident. Ja. Also ich kenne Sudan ziemlich gut. Sudan ist geografisch das größte Land in Afrika. Es ist hauptsächlich arides Gebiet, aber auch ein integraler Teil des ganzen Nilsystems, das also offiziell vom Lake Victoria. Das ist also wie, als wenn man ein Pissoir, also ein Riesensee nach einem Pissoir benennt. Und dann eben als weißer Nil und blauer Nil zusammenläuft, zum Nil wird und dann bis zum Meer hinaufläuft. Und das ist also ein Bereich einer sehr wichtigen Wasservereinbarung zwischen Sudan, einigen anderen Ländern und natürlich speziell auch Äthiopien in diesem Gebiet. Es ist ein Gebiet, das die Briten gemanagt haben.
all the way up on the eastern side.
Ja, vom Viktoriasee die ganze Ostküste hoch. Also eine Verlängerung der britischen Afrika-Operation von Südafrika von vorher. Und das ist auch von geopolitischer Signifikanz, um Afrika zu kontrollieren und natürlich den ganzen Komplex Südwestasien zu kontrollieren. Da gibt es natürlich Potenzial, aber das größte Problem ist Wasser. Es gibt eine ganze Menge Wasser dort im südlichen Teil, im Nilgebiet, das also reguliert werden könnte. Man kann auch mit moderner Kernenergie, also ein Wasser erzeugen, um also die Landwirtschaft da voranzubringen. Und nur eine leichte Verbesserung an der Wasserversorgung hätte bereits einen großen Effekt auf den Lebensstandard der ganzen Bevölkerung. Weil es sind alle möglichen Dinge da, aber ein Element fehlt, das, sobald es eingebracht wird, eben ein Gebiet von Wüste in ein produktives Land verwandeln kann. Und in Sudan und den anliegenden Gebieten, da gibt es...
Ja.
Das ist, naja, in diesem ganzen Gebiet braucht man nur diesen einen Boost, nämlich in dem Wasser, damit es da vorwärts geht. Und die Probleme dort, hauptsächlich seit der Zeit von Kitchener, oder was die Briten mit Kitchener getan haben, man hat einen lokalen Stamm im Süden, und das sind nicht immer so richtig Stämme im ordinären, normalen Sinne, sondern das sind Bevölkerungsteile, die so aus bestimmten Teilen Afrikas geflohen sind, in Sumpfgebiete. Und sie flohen dahin, damit sie nicht getötet werden. Und dann haben sie sich da zu Gangs zusammengesammelt, die Stämme genannt wurden. Und nachdem die Briten also in diesem Gebiet, nach dem Wahnsinn, diesen See Viktoriasee zu nennen, danach haben sie dieses ganze Gebiet beherrscht und verwaltet, indem sie das ganze Gebiet in Südsudan nahmen und eine Gruppe gegen die andere ausgespielt haben. Und das war ihre Politik seit 1898 unter Kitchener.
Ja.
Es gab also mal den Dinka-Stamm. Dann haben sie diesen Stamm besiegt, haben einen neuen Stamm an die Macht gebracht und dann verschiedene Operationen, ethnische Operationen, um Konflikte zu managen. Ja, das ist eine andere Möglichkeit des Kolonialismus. Und in diesem Prozess, naja, nun, es gab also eine Vereinbarung. George Bush, als er Präsident wurde, hat Sudan versprochen, dass die Dinge nun noch viel besser werden unter George W. Bush, als sie unter Clinton waren. Ich habe meine Freunde in Sudan gewarnt damals. Ich hatte da ein Treffen im Januar 2001. Ich habe sie gewarnt und sie sagten zu mir, wir haben jetzt Garantien von den Republikanern unter Bush. Und ich habe gesagt, seid keine Idioten, ihr werdet zerstört werden. Und was ist mit Sudan passiert seit dem Januar 2001? Man hat das Land fast zerstört. US-Operationen. Der Grund, warum sie Clinton hassten, hatte nichts mit Clinton zu tun, sondern, was glauben Sie wohl, wegen des Vizepräsidenten, Al Gore. Denn während Clinton Ärger hatte mit dem Impeachment-Verfahren, war er derjenige, der das Bombardement einer medizinischen Fabrikationsanlage angeordnet hat in Sudan, der einzigen dieser Art in Sudan. Und Gore hat zusammen mit Susan Rice und so weiter waren also die schlimmsten Schweine in Operationen in Uganda und so weiter, weiter unten am Viktoriasee. Diese grausamen Massaker wurden von Interessen inklusive Al Gore in diesen Areal eingerichtet. Genau wie George H.W. Bush, der Senior, für den eine Goldmine dabei rausgesprungen ist. Und das ist das Spiel. Das heißt, unsere Aufgabe, das ist meine Sicht, ist, dass das lebenswichtige Interesse der USA. Und man muss erstmal erkennen, dass Gore als Vizepräsident, was Afrikapolitik anging, ein Krimineller war. Und das ist er heute auch noch. Sein ganzes Programm, was er da voranbringt, ja, über die globale Erwärmung, hat Afrika für einen Genozid als Ziel. Aber viele amerikanische Demokraten sagen natürlich, wir mögen Gores Programm.
Ja.
Ich sehe hier die Ähnlichkeit zwischen Gore und Hitler. Ja. Der Hitler war wahrscheinlich schlauer und das ist in diesem Fall die Gefahr. Das ist eine Schummelei. Das ist eine britische Operation. Als ich das letzte Mal dort war, im Januar 2001, habe ich die britischen Agenten gesehen und ich sah die Operation. Ich kenne diese Typen. Ich habe es gesehen.
This is the way it works.
Ja, so funktioniert es. Wäre ich in einer Machtposition in diesem Land, ja, würden diese Probleme verschwinden. Ja, denn ich weiß, wo man diesen Kram beerdigen kann.
Okay, I'm going to take another question
also,
from Africa and then we're going to come back to some.
Es wird noch eine Frage über Afrika geben und dann kommen wir zurück zu Fragen über Amerika. Die nächste Frage wird von einem Repräsentanten von Tansania gestellt. Ich bin von Ostafrika, von Tansania, und meine Frage ist, wie wäre es möglich, Kernenergie zu benutzen, wenn überall in Afrika es eine internationale Anstrengung gibt, diese Kernenergie zu verbieten, mit dem Argument, dass man damit ja Massenvernichtungswaffen herstellen könnte. Na, zunächst mal lügen diese ganzen Leute. Es ist nicht relevant. Afrika ist so ausgeplündert worden und die Todesraten sind so hoch und die sind konzentriert nicht in den Ärmsten, sondern wie auch, also zum Beispiel bei AIDS oder HIV, bei den Bevölkerungszentren, mit denen die am meisten technische Fähigkeiten haben. Das Problem ist also, Afrika mangelt die essentielle Infrastruktur, die benötigt wird, um dieses Land wieder aufzubauen. Sie sind einige Male zerstört worden. Ja, zum Beispiel im Falle von Tansania gab es Rekolonialisierung oder bei anderen Ländern. Das Problem ist, was sollen wir machen? Die Basis dessen, die Grundlage dessen, was Afrika als Hilfe braucht, ist nicht, dass man ihnen Stricken beibringt oder dass man ihnen zeigt, wie man einen Brunnen buddelt, sondern es ist vor allen Dingen basisökonomische Infrastruktur. Zum Beispiel, Afrika hat die größte landwirtschaftsproduzierende Fläche überhaupt. Aber das Nettoprodukt an Nahrung ist zu wenig. Denn das meiste an Lebensmitteln wird schon zerstört durch Käfer beispielsweise, bevor es überhaupt auf den Markt kommt. Wenn man also eine Infrastruktur hätte, um den Leuten bei diesen Problemen zu helfen, dann ginge das. Wir wissen, wie man das macht, wie man Produkte eintütet, mit Gas behandelt und so weiter. Aber wir brauchen diese Infrastruktur lokal für das produzierende Gewerbe. Sie haben keinen Massentransport. Sie brauchen keine Autos, sie brauchen Züge, sie brauchen Wasser. Aber die meisten Gegenden brauchen nicht nur Wasser, sondern Wassermanagement. Ja, es gibt dort zwar Seen, aber die Seen enthalten Dinge wie Krankheiten, die töten. Man muss ihnen also die Möglichkeiten geben, sich selbst zu organisieren, um Lösungen zu finden. Also, die Leute organisieren nicht gut, indem sie entwickelt werden, indem man irgendwie Handbücher verteilt und Befehle erteilt, wie man sich entwickelt, sondern man muss ihnen die Kraft geben, sich selbst zu entwickeln. Was man also macht, ist, nimm dich der Dinge an, die sie nicht für sich selber leisten können, beispielsweise basisökonomische Infrastruktur, und dann hat man die Basis kreiert, geschaffen dafür, dass sie etwas für sich selber tun können. Es ist ihre Entwicklung, ihre Selbstentwicklung, das ihre Zukunft garantiert. Man nimmt nicht eine Bevölkerung ohne Kenntnis und sagt, hier, das gehört alles euch, macht dies, macht das. Das macht man nicht, sondern du musst ihnen die Kraft geben, sich selbst zu entwickeln, um sich der Dinge anzunehmen, die sie brauchen. Man gibt ihnen also die Infrastruktur, um die sich lokale Regierungen kämpfen. Und du musst ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigene Bevölkerung zu bilden, damit sie sich auf die Beine stellen können, damit sie Wassersysteme haben und Energiesysteme. Das ist das, was sie brauchen. Sie brauchen nicht Ratschlag darüber, wie man strickt. Sie brauchen die Einrichtungen, um die Energie, die Kraft zu bekommen, um das zu schaffen, was sie brauchen. Zum Beispiel technologische Zentren, Krankenhäuser. Aber das Wichtigste bei der Hilfe ist die Selbstentwicklung der Menschen. Und man muss eine Unterscheidung machen bei dem, was man hineinsteckt, damit Selbstentwicklung funktioniert und Selbstentwicklung selbst. Und nur das, und das ist die Herangehensweise.
Next question is from one of the LIM leaders here in.
Die nächste Frage kommt von einer der Führungskräfte hier der LaRouche-Jugendbewegung. Vielleicht willst du deine Frage selber stellen.
Hi, Lynn.
Hi, Lynn.
So I have a certain question regarding.
Also ich habe eine Frage betreffs des konzeptionellen Ansatzes, den es zu nehmen gilt, wenn man, um die strategische Zusammenarbeit zu organisieren, organisiert zwischen Russland, China, Indien und den USA. Eine der Ideen, die ich versucht habe, in meinem Kopf zu entwickeln, ist eine Riemann-Schwernatzsche Konzeption, also eine konzeptionelle Basis für diese Art von langfristiger Zusammenarbeit muss sich irgendwo entlang der Idee der einzigartigen Fähigkeit des Menschen richten, geologische Charakteristika dieses Planeten und auch anderer Planeten für Generationen in die Zukunft hinein zu verändern. Und dass diese gemeinsame Charakteristik sollte sein, als Orientierungspunkt für Politik, für die praktische Politik innerhalb dieser Gruppe. Aber das gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, da heranzukommen. Und es gab also eine ganze Menge Diskussionen unter uns, wie wir darum organisieren, um diese Operationen, von der wir wissen, dass sie passieren muss. Aber es gibt noch ein anderes Problem, was damit einhergeht, was also ganz interessant ist im Kongress und auch in der Bevölkerung allgemein. Man trifft führende Politikmacher, speziell Demokraten, die also wütend reagieren werden, also aggressiv, also denen wachsen Klauen und Reißzähne, wenn man ihnen sagt, dass ihre Konzeption von Wirtschaft falsch ist und dass das die Ursache ist für den Fall unserer Nation. Und üblicherweise kommt das eben so auf, nun, wir können die Globalisierung nicht aufhalten. Das heißt, das Beste, was wir machen können, weil ja all dieses Geld überall herumfliegt. Ja, sie sagen natürlich nie wo, aber das fliegt irgendwo herum. Das Beste, was wir also machen können, ist rausgehen und dieses Geld kriegen. Und wenn wir erstmal dieses Geld haben, dann können wir es in die sozialen Programme kanalisieren, die den Menschen helfen werden. Dann können wir die Katrina-Desaster-Gebiete wieder aufbauen und Leuten Krankenversicherung geben und so weiter. Und natürlich diese Emotionen, die sie haben, was auch immer, welche Emotionen hin zum Allgemeinwohl, ist natürlich gut. Aber die ganze Basis, die ganze Geometrie in ihrem Geist, wie sie da herangehen, wenn die weitergeführt wird, wird die USA zerstören. Ja, du sprichst über einen Babyboomer, ha? Huh? Ja. Du beschreibst hier wirklich eine Babyboomer-Mentalität, eine 68er-Mentalität. Der Punkt ist, wie ich das wieder und wieder beschrieben habe, die existieren ja hier um uns. Diese Spezies existiert ja noch. Ist ja kein Dodo. Die wird vielleicht zum Dodo des 22. Jahrhunderts. Aber jetzt im 21. Jahrhundert sind die noch da. Und zwar als das Überbleibsel der schlimmsten Aspekte des 20. Jahrhunderts. Der Punkt ist, dass die Babyboomer-Generation ein Dodo ist. Ist ein Egozentriker, der keine Eier legen kann. Es ist eine Generation ohne Zukunft. Und das Problem ist, wie ich dargelegt habe, wir haben zwischen 1945, also nach dem Ende des Krieges, nach dem Tod Franklin Roosevelts, und 1956, vor der Rezession von Februar 1957, hier haben wir eine Generation herangezogen von kleinen Kindern, die also in diesem Zeitraum geboren wurden, 46 bis 56, deren Eltern zur sogenannten White Collar, also weißen Kragen, also oberen Schicht der Bevölkerung gehören. Anders als die Blaumänner tragen. Und oftmals gehörten die zu den Verteidigungsindustrien und den entsprechenden Rüstungsindustrien. Und wegen der Sicherheitsvereinbarungen für diese Leute und aller möglichen Konditionierungsprogramme sind die mit so einer Konditionierung aufgewachsen. Die Eltern haben diese Idee bekommen. Wir sind die Elite. Wir sind jetzt in der Verteidigungsindustrie. Wir haben gute Security-Status. Wir kriegen die wichtigen Jobs in der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie. Und wir schicken unsere Kinder in gute Schulen. Wir leben in guten Gemeinden. Wir wissen, wie wir uns benehmen sollen, damit wir nicht Ärger bekommen und etwa unseren Way of Life hier gefährden. Und das sind diese Organization Man, weiße Hemden tragende Büroangestellten der 1950er. Eine ganze Menge Bücher sind darüber geschrieben worden. Ich war da, ich habe das erlebt. Ich habe das damals diagnostiziert. Die waren optimistisch. Wir sind die Könige des Planeten. Hier kommen wir. Unsere Kinder werden was ganz Tolles werden. Und dann, Februar 1957, wie ich einige von diesen Deppen gewarnt habe, in meiner Praxis als Berater, ist der Boden aus dem Fass gefallen. Die Autoindustrie und andere sind einfach umgefallen. Leute, die $40,000 verdient haben vorher als Manager, haben nicht mal mehr 10.000 kriegen können, sondern die haben 5.000 bekommen. Und auf einmal sind die Eltern dieser Babyboomer-Generation, diese weiße Hemden tragende Büromanager, sind aus der Ekstase, dass wir sind die Mächtigen, wir werden es schaffen und wir werden durchkommen, sind auf einmal depressiv geworden. Und das Babyboomer-Phänomen, während eben diese Ausbildung noch voranging, die Eltern dieser Babyboomer waren auf einmal nicht mehr so arrogant. Die waren auf einmal in der Rezession von Februar 57 bis 61. Und deswegen definiert man die Babyboomer-Generation als eine Generation, die nach dem Tod Roosevelts und vor der Rezession 57 geboren wurde. Weil die waren einem massensozialen Effekt ausgesetzt, oder sozialen Masseneffekt ausgesetzt. Ja. Dieser soziale Schicht ist so eine ganz spezifische Erfahrung gegangen, nicht nur in ihren Schulen Gehirn gewaschen zu werden bei diesen verrückten Ausbildungsmethoden, sondern auch in der durch die Ausstrahlung dieser Eltern. Ja. Wir sind wundervoll, ganz anders als diese unglücklichen Kreaturen, die da sonst so rumschwirren. Ja. Das war erst diese arrogante Reaktion und Generation. Ja. Und die Leute, die also deren Eltern weniger so euphorisch waren, die waren ein bisschen mehr auf dem Boden der Tatsachen. Und diese Leute dann, dieser Babyboomer, der harte Kern, das waren wirklich arrogante Bastarde. Ja, obwohl die jüngeren Brüder und Schwestern, die waren schon wieder etwas vorsichtiger. Wir haben dasselbe mit den Babyboomern selbst auch gesehen. Zwischen 1963 und 2000. Wenn in dieser Zeit, also von 1993 bis 2000, mit dem ersten Babyboomer-Präsidenten Bill Clinton, war auf einmal die goldene Generation ganz anders als jede andere Generation an der Macht. Ja? Andere Ideen in der Kultur waren alle falsch. Und wir haben jetzt unsere eigene hier. Und diese Generation mit Alan Greenspan haben also tonnenweise falsches Geld für die Immobilienindustrie rausgeblasen, aber auch für die Y2K, die 2000er Internet-Technologie-Blase. Und diese Leute von 1993 bis 2000, bis zum späten Frühling 2000, waren in einem totalen Ekstasezustand. Wir sind die wundervolle Generation. Ja, ähnlich wie ihre Eltern. Ja, zwischen 1945 und 56. Also diese Kinder haben dieselbe Art von Wahnsinn reflektiert. Ja, wie gerade 30 Jahre vorher. Und auf einmal, 2000, ist es kollabiert. Und der Babyboomer seitdem ist rachsüchtig, depressiv, wütend.
Ja.
Und die sagen jetzt, wir wollen unser Geld. Wir wollen unser Geld, alles ist Geld. Denn das ist, woran die geglaubt haben.
Ja.
Wir haben einen Babyboomer-Präsidenten, ne, von 93. Und jetzt haben wir einen neuen Babyboomer-Präsidenten, George W. Bush. Das ist auch ein Babyboomer. Wissen die das nicht? Die glauben also, dass sie das Land beherrschen. Die kontrollieren den Senat. Sie sind ein sehr einflussreicher Faktor im Repräsentantenhaus. Sie sind in den meisten Geschäftsinstitutionen und so weiter im Land. Und die haben diese Vorstellung von so einer verlorenen Euphorie. Alles war wundervoll. Sie hatten es geschafft. Genau wie ihre Eltern. Ja, zwischen 45 und 56. Ja, die hatten es geschafft.
Ja,
und jetzt ist es ihnen weggenommen worden.
Ja.
Die hatten schon den goldenen Metallring gewonnen. Ich habe diesen goldenen Ring. Der nächste freie Ritt ist meiner. Aber der kam nicht.
Ja.
Und jetzt rachsüchtig. Wegen dieses freien Ritts, der ihnen weggenommen worden ist. Und das ist, was man sich da, das ist, womit man da konfrontiert ist. Wie geht man damit um? Nun, wie nennt man so eine Generation in der Geschichte?
Ja,
eine verlorene Generation. Oder eine D-Generation. Und was das bedeutet, in einer Zeit wie heute, jetzt, dass man sich an eine jüngere Generation wenden muss, die nicht mit dieser Art von Krankheit infiziert ist. Denn die Charakteristik der Babyboomer-Generation ist, wir sind die Wundervollen. Es gab sowas wie uns noch nie zuvor. Und es wird sowas wie uns nie wieder nach uns geben. Wir sind ein Moment des Wunders in der Geschichte.
Ja?
Gab es nie vorher und wird es nie später geben.
We are in heaven.
Wir sind im Himmel.
Why aren't we getting the respect we deserve?
Warum kriegen wir nicht den Respekt, den wir verdienen?
So, this is the problem. So what do you do in that case?
Also das ist das Problem. Und was tut man in so einem Fall? Nun, was macht man mit solchen Verrückten?
Ja,
man wendet sich an eine jüngere Generation.
See, some of us are not of that persuasion.
Einige von uns sind ja nicht dieser Gläubigkeit. Also Leute, die auch jünger sind als ich in der Babyboomer-Alter, sind auch nicht solcher Überzeugung. Die glauben diesen Schwachsinn nicht. Sie glauben, dass es eine bessere Art zu leben gibt. Dass wir zu Werten zurückkehren sollten, die wir vorher hatten in unserem Land. Und dass wir darauf aufbauen sollten. Ja? Aber die fühlen sich als eine Minderheit innerhalb der Babyboomer-Ränge. Was machen wir also? Ja, wir fragen uns, an wen wenden wir uns als Verbündeten, um mit diesem Babyboomer-Problem umzugehen. Man geht zu der Generation junger Erwachsener zwischen 18 und 35 Jahren. Und man sagt, ihr werdet doch mal das Steuer übernehmen hier, oder? Nehmt ihr nicht das Steuer hier in die Hand, wenn ihr älter werdet und eure Fähigkeiten weiterentwickelt? Warum konzentriert ihr euch nicht darauf, euch vorzubereiten, diese Macht zu übernehmen? Und warum wollt ihr nicht schon mal ein bisschen üben, während ihr das lernt? Da hat man auf einmal eine Kraft in der Gesellschaft, eine Macht. Man muss erkennen, dass die Babyboomer-Generation als Generation eine verlorene Generation ist. Das ist ein Fehlschlag. Man kann natürlich sagen, okay, wir können die Babyboomer-Generation gerne hier haben, solange wie die nicht die Befehle erteilen. Wir wissen, dass die etwas schwachsinnige Leute sind. Und solange wie die nicht die Befehle haben, können wir die beschäftigen. Wir werden was Nützliches finden, was sie tun können. Aber wir werden nicht zulassen, dass sie die Gesellschaft zerstören. Und das ist, was gerade in Kalifornien passiert ist. An diesem vergangenen Wochenende. Die Injektion, das Hereinbringen von jungen Leuten. Also eine Masse von jungen Leuten. Die Demokratische Partei, die unteren 80%. Und die sind in diesem Landesparteitag. Die wollen Cheney draußen haben. Die Führung der Demokratischen Partei wiederum sagt, nein, wird nicht passieren, kann man nicht machen. Wir intervenieren da mit einer Jugendbewegung, die mit Repräsentanten dort interveniert. Und wir haben den Deckel von der ganzen Sache runtergerissen. Ja, der Korken ist raus und die ganze Kraft entfaltet sich. Also, was die Leute wollen, drückt sich hier aus als eine Kraft. Und die Babyboomer-Generation sagt dazu, jawohl, Sir. Ja, zögerlich, aber sie sagen es. Und das muss verstanden werden. Ja, man muss die jüngere Generation von 18 bis 35 Jahren muss man nicht führen, sondern man muss sie führen lassen. Als diejenige Macht, die die Speerspitze ist in der Politik. Ja, dass man die Babyboomer hinterherzieht. Ja, man darf nicht rumsitzen und darauf warten, dass die Babyboomer irgendeine Führung übernehmen. Ja, weil die führen einen ins Nichts. Ja, man sagt zu denen, pass auf, Mama, hast du schon mal was über betrunkene Fahrer gehört? Ja, was macht man, wenn man einen betrunkenen Fahrer hat, der gerade am Steuer sitzt? Ja, man sagt ihm, der soll rüberrutschen und einen selbst ans Steuer setzen. Du bist ein Babyboomer und das ist genau wie so ein betrunkener Autofahrer.
Meine Damen und Herren, wie es oft der Fall ist bei solchen Dingen, wir sind am Ende der Zeit, aber nicht am Ende der Fragen. Bei den ganzen Fragen, die jetzt noch übrig bleiben, die von Leuten eingereicht worden sind, hier im Publikum als auch im ganzen Land, die überwiegende, die wirklich überwältigend größte Anzahl von Fragen betrifft etwas, was Lynn eigentlich schon beantwortet hat. Aber es ist wirklich die Sache mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Cheney. Und es ist eine ganz klare Reflexion der Ungeduld der amerikanischen Bevölkerung und ihrer Führungspersönlichkeiten, gewählte Repräsentanten, die wollen diesen Prozess endlich unterwegs sehen. Da ist schon einer. Das andere Thema, da scheint unter den Leuten eine ziemliche Unentschiedenheit zu geben, ist die Frage von Alberto González. Und bei vielen Fragen heißt es, dass man wohl auch González wenn man ihn aus dem Amt entfernt, nicht viel damit erreicht. Und das ist wahrscheinlich ein Symptom für Frustration. Aber es kommen viele Nachrichten rein, die gar keine Fragen anhängend haben, sondern sind einfach nur Gratulationsnachrichten über, was in Kalifornien passiert ist, aber auch über die Transformation der Veränderung der LaRouche Pack Webseite. Viele Leute haben uns geschrieben, um uns aufmerksam zu machen darauf, dass die Webseite ein Teil ihrer täglichen Arbeit geworden ist, um sie selbst auf dem neuesten Stand zu halten und so, dass sie auch fähig sind, ihre Freunde in Kenntnis zu setzen. Und viele Leute, die uns geschrieben haben, sind selbst politische Führer in ihren Gemeinden und eine große Anzahl von denen, da gibt es also einige Fragen, die Lynn wohl schriftlich beantworten wird, die es seine Zeit erlaubt. Ich würde gerne das Publikum ansprechen, indem ich sage, tatsächlich ist die Effektivität von LaRouche Pack und auch ganz speziell von Lynns Jugendbewegung wirklich reflektiert, wie das spiegeln sich wieder in den letzten Wochen, vor allen Dingen auch bei dem, was am letzten Wochenende passiert ist. Ich glaube, dass wir jetzt eine neue Geometrie betreten haben und dass wir jetzt unmittelbar auch nicht nur in Washington, sondern auch in der ganzen Nation jetzt eine Periode, einen Zeitabschnitt betreten haben, wo alles möglich ist. Bei dem Statement, das Juanil Inocentes vor dem philippino-amerikanischen Ausschuss machte, war, dass sie sagte, nehmt die Kraft meiner Jugend und bewegt die Dinge. Und Lynn sagte, dass diese Leute wirklich willens sind, das zu tun. Und wie Lynn sagte, müssen ihnen die Möglichkeit geben, das zu tun. Wir wissen, das kostet Geld und die Babyboomer haben eine Menge Geld verloren, aber eine haben immer noch ein bisschen und das ist jetzt die Möglichkeit zu investieren und eine LPAC zu spenden. Ich würde gern Lynn danken bei seinem vollgestopften Kalender und für Leute hier, ich danke auch den Leuten hier in Washington und vielleicht gibt es noch etwas, was er sagen möchte. Ja, eines möchte ich noch sagen.
Thank you.
Danke. Und habt Spaß. Habt immer Spaß.
Ja, speziell, wenn es den anderen wehtut.